Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Abgefahren-Podcast, wieder eine neue Episode. Ich freue mich sehr, dass ihr auch dabei seid. Ich mache es wieder alphabetisch. Hallo Axel, hallo Jan.
Hallo.
Ja, moin.
Hi. Ja, moin. Ihr beiden Schweden-Urlauber oder wie man auf der Arbeit sagen wir immer so schön, du Ex-Urlauber oder ihr Ex-Urlauber, wenn man dann doch irgendwann wieder zurück ist. Gefühlt wart ihr eine halbe Ewigkeit weg und dann auch noch fast zeitgleich. Aber jetzt seid ihr wieder da. Ich freue mich.
Ja,
wie ist es mit euch ergangen?
Ich wäre gern noch da oben, also das sage ich auch ganz bewusst so. Und wenn ein Arbeitskollege zuhört, der darf das auch hören.
Man merkt eure Begeisterung, wieder hier in Deutschland zu sein. Also ihr seid schwer begeistert. Mhm. Nein, ich durfte ja eure Reisen hier mitverfolgen auf verschiedensten Kanälen. Polar Steps, ein bisschen Instagram, habt ihr schön gemacht, habt ihr gut gepflegt. Ich war ja selbst quasi Zuschauer. Hat Spaß gemacht, euch da zu folgen. Und ja, wie ihr das da draußen so von uns kennt, wollen wir euch natürlich daran teilhaben lassen. Das heißt, es geht heute um Schweden, schwerpunktmäßig. Und wir drei haben uns mal was Neues ausgedacht. Mal gucken, ob das gut bei euch ankommt. Wir haben gedacht, wir wollen jetzt nicht wieder in epischer Länge jeden einzelnen Polarsteps-Punkt der beiden, die sich dann teilweise auch überschneiden, hier abarbeiten, da sind wir wahrscheinlich morgen früh noch irgendwie zugange, sondern wir haben uns was anderes für euch ausgedacht, beziehungsweise die beiden hatten die Idee, dass die jeweils die Top 5 ihrer Reise zusammenfassen, so haben wir also insgesamt eine Top 10 für Schweden von den beiden erarbeitet und die werden wir euch jetzt gleich in dieser Episode präsentieren und ich bin super gespannt, weil ich weiß nämlich von nichts. Die sind nämlich tatsächlich geheim. Ich konnte mich nicht vorbereiten. Ich darf das moderieren, ich darf Fragen stellen. Freue mich darauf, was die beiden hier zu berichten haben. Wir werden sicherlich danach nochmal so ein bisschen Allgemeines besprechen. Da kommen wir dann später zu. Und ganz am Ende der Episode gibt es noch ein bisschen Feedback. Das haben wir jetzt auch bewusst mal ans Ende dieser Episode gesetzt, weil wir nämlich sofort einsteigen wollen mit diesem wunderschönen Land, mit euren wunderbaren Reisen. Wir hatten ja eine epische Vorbereitung, eine sensationelle Vorbereitung, die ihr beiden zusammen mit der Anke gemacht habt. Und ich bin gespannt, was ihr von dem erlebt habt und was ihr da an Erfahrungen mitgebracht habt, was sich dann vielleicht bestätigt hat oder was irgendwie anders gelaufen ist. Das müsst ihr dann gleich mal so ein bisschen erzählen. ja, damit unsere Hörerinnen und Hörer da draußen auch mal so ein Gefühl davon haben, wenn dann mal so eine Reise anstehen sollte, was einen dazu erwartet. Vielleicht mal grundsätzlich, ihr seid gereist, ja fast zur gleichen Zeit, ne? Axel, wann bist du gereist?
Wir waren vom 11. bis 24. Juli, glaube ich, dort.
Mhm. 11. bis 24., also 14 Tage, genau. Und Jan, wann wart ihr da?
Wir sind, jetzt muss ich gucken, am 22. Juli, glaube ich, los und sind am 7. August zurückgekommen. Also waren auch gute 14 Tage mit den Wochenenden natürlich dran. Und noch den Montag hinten. Also gute 14 Tage waren wir auch unterwegs. Nicht in Schweden, aber unterwegs.
Sehr schön, dass ihr euch da auch getroffen habt. Das konnte man auf Instagram ja auch ein bisschen verfolgen. Fand ich sehr, sehr cool. War ich ein bisschen neidisch, dass ihr beiden da Arm in Arm irgendwo an einem Strand standet. Das werdet ihr mit Sicherheit auch noch mal erzählen, wo das genau war. Es bot sich halt an, ne? Wenn man schon eine ähnliche Strecke fährt. Aber das wird auch noch spannend sein, mit euch zu besprechen, wie eure Routen in etwa verlaufen sind. Ich denke, da waren ein paar Überschneidungen dabei. Dennoch war es nicht identisch.
Ja, es hat ja eigentlich auch nur funktioniert, weil wenn ich das, ich kann zwar nicht singen, aber ich singe es jetzt trotzdem an mit dem Wer hat an der Uhr gedreht? Na, weil der eine ist im Uhrzeigersinn gefahren und der andere ist gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Und da wir ja später los sind als der Axel, hat sich das ja so ergeben, dass wir quasi zeitgleich in einer gleichen Gegend waren und wir uns somit treffen konnten. Wären wir jetzt beide im oder gegen den Uhrzeigersinn gefahren, dann wären wir uns schön hintereinander hergefahren. Das wäre also, hätte also wahrscheinlich nicht funktioniert. Von daher war das ganz gut so.
Aber ja, und wir folgen euch doch bis ans Ende der Welt.
Herzen, ich sehe überall Herzen hier, der ganze Bildschirm flimmert voller Herzen. Sehr schön, ihr Lieben. So, jetzt wollen wir mal einsteigen. Wir haben versprochen, wir steigen sofort mit den Facts ein. Und ich bin sehr gespannt. Wir werden das rückwärts abarbeiten. Wir fangen mit den Top 5 an. Und ich bin einfach mal so frei, wieder alphabetisch. Und ich weiß, dass der Axel sehr, sehr gut vorbereitet ist und vielleicht rein theoretisch noch mehr Top-Themen hätte als diese 5. Aber wir fangen mal mit der Top 5 vom Axel an. Ja. Magst du uns die verraten? Was hast du da notiert?
Ich habe Smålän notiert, also Smålän, wie wir es aussprechen würden. Die ganze Provinz hat mir super gut gefallen und das ist eine eigentlich historische Provinz, also das ist gar nicht jetzt politisch aktuell ein Land oder eine Region von Schweden oder so. Das liegt natürlich in Südschweden, wie ja fast alles, was wir heute erzählen, in Südschweden liegt. Denn Südschweden sind ja so die ersten 700 Kilometer von der Südspitze aus. Insofern sind wir auch nicht weiter nach Norden gekommen. Ursprünglich war das ein Zusammenschluss von einigen kleinen, small Ländern, daher der Name. Es ist ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen. Und hat 718.000 Einwohner, habe ich recherchiert. Das sind 22 Einwohner pro Quadratkilometer. Wenn wir jetzt wieder den Vergleich zu Nordrhein-Westfalen ziehen, Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen Einwohner und das sind 532 Einwohner pro Quadratkilometer. Also das 24-fache. Das 24-fache. Das ist, glaube ich, auch noch mal. Ich glaube, das spürt man auch, wenn man da so durchfährt. Man hat viel Platz und so. Und es ist alles relativ locker. Also du kannst da quasi in jeden See reinhüppen und so, was ja hier genau eben nicht so ist. Da gibt es überall Badeverbote und so weiter. Kann man sich auch vorstellen, dass die das vielleicht auch anders machen würden, wenn es 24 mal so viel Menschen gäbe. Genau. Wenn man sich jetzt fragt, ja, wo liegt denn dieses Smålän? Und wir kennen das natürlich alle aus dem IKEA irgendwie, dass die Kinder da abgeholt werden. Wollen
ich suche es nämlich gerade hier auf Polarsteps, ich klicke mit
und suche. Genau, und suchst. Es ist im Prinzip ein Großteil von dem südostöstlichen Schweden. Das startet ungefähr auf der Höhe der Südspitze von Öland und geht dann oben im Norden bis an den Wetternsee und fast bis zur Westküste, also da bleibt nur noch so ein relativ schmaler Streifen an der Westküste. Das ist das Gebiet, was als Smålän bezeichnet wird und das war eben auch ein Großteil unserer Reise, was dann eben durch dieses Gebiet ging. Genau. Was fand ich da jetzt so toll dran, ist ja vielleicht irgendwie der Punkt, also warum ist das sozusagen meine Top 5, genau. Ich fand das so süß, diese Häuschen, ja, also diese roten Häuser mit den weißen Ornamenten, diese Blumenwiesen davor, hat es so leichte Hügelchen, es gibt natürlich total viel Wald und tolle Seen und eine unheimlich üppige Natur mit einem ganz intensiven Grün und das ist einfach so eine schöne Gegend. Also es hat einfach so, also ich fand es einfach
Wohlfühlgegend, ne?
Ja, genau. Das ist, dass man sich da so einfach schön ist. So, also man fühlt sich da direkt wohl und darum habe ich das auf Top 5 gepackt.
Wäre das so eine Region, wo man sagt, wenn man sich vorher was unter Schweden vorgestellt hat, dann ist es das?
Ja.
Dann ist es das, was ich erwartet habe von Schweden.
Ich sage ganz oft, man hat ja so ein Schwedenbild im Kopf eben, mit Häusern, mit einem See, mit einem Steg, mit einem Sonnenuntergang, Lagerfeuer, so. Und oft ist es ja so, wenn du das in Urlaubsprospekten siehst, dass es auch einfach gut fotografiert ist. Also es hat jemand fotografiert, der es kann, ja. Und darum sieht es gut aus. Wenn du da bist, ist es vielleicht ein Ticken weniger schön. Wenn du dich umdrehst, Riesenhotelburgen oder so, ne, das meine ich. Und in Schweden musst du exakt null Skills haben, Fotografieren haben, um diese Fotos zu machen. Also würde ich sagen, das kann man da an jeder Ecke genauso fotografieren. So ist jedenfalls mein
Empfinden. Kann ich komplett nachvollziehen, weil wir das Thema in Norwegen hatten. Wir hatten nämlich genau diese eine malerische Idylle. Du kannst es gar nicht schlecht fotografieren, weil dann bist du ein totaler Versager, weil es ist einfach, es ist pure Schönheit der Natur. Wie du gesagt hast, diese roten Häuser waren ja in Norwegen auch gang und gäbe. Ich glaube, das ist dann relativ ähnlich und schön am Wasser gelegen. Also ich weiß genau, was du meinst. Und ja, jetzt anschließend vielleicht direkt die Frage, vielleicht können wir das bei den Top-Themen einfach so handhaben. Jan ist mit Sicherheit auch durch Småland gefahren,
richtig? Ja, bin ich.
Weil das ja so ein großes Gebiet ist, das kann man gar nicht verfehlen quasi.
Nee, man muss, sollte man auch nicht.
Gibt es eigentlich gibt es denn trotzdem Hotspots in diesem Småland, wo man sagt, ja, das ist da, will man dann unbedingt hin? Oder also eine bestimmte Stadt, die man da gesehen haben muss? Oder kann man das gar nicht so sagen?
Jetzt bin ich wieder scheiße vorbereitet, um das mal so zu sagen. Wir waren ja in diesen, ich sag mal, Astrid Lindgren Areas.
Vimmerby.
Vimmerby sind wir durch und wir waren in, mein Gedächtnis lässt mich im Stich. Hast mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. In Bullerbü waren wir, genau, das wollte ich sagen. In Bullerbü, ne, wo diese drei Häuser sind, oder in der Farm vor hier Kathulthof, hatten wir mit Anke auch schon drüber gesprochen, wo hier Michael aus Lönneberger gedreht worden ist und so. Das ist schon etwas, das sind Hotspots, da ist es auch voll. Da sind noch die Parkplätze voll. Kann man mit dem Womo auch auf jeden Fall stehen, das funktioniert. Aber es ist halt voll. Ja, also voller. Also weil du nach Hotspots fragtest. Ich fand es jetzt nicht unangenehm voll, aber du merktest schon, das ist touristisch so, als wenn du hier halt in so einen, ja, hier auch in einen touristischen Ort gehst. Also viele Deutsche, aber auch Franzosen, Italiener, die da oben rumkurven und die dann sich das auch angucken. Jede Menge Schweden, die da auch Urlaub machen. Also ja, es gibt diese Hotspots, Vimmerby natürlich, klar. Also diese Gegend hat schon eine Menge Potenzial.
Wir sind im Übrigen, habe ich gerade schnell recherchiert, weil ich auf Google gesehen habe, dass ein Örtchen sich schimpft Jönköping. Und
ich glaube, tatsächlich Schöpping ausgesprochen.
Oder Schöpping, genau. Ja. Genau dort haben wir unseren einzigen Zwischenstopp gemacht, als wir durch Schweden Richtung Norwegen gefahren sind. Wir haben ja leider, ich hatte es schon mal gesagt, bedauerlicherweise nicht viel von Schweden gesehen, außer viel Straße. Aber in diesem besagten Ort haben wir eine Nacht genächtigt. Also war ich auch schon mal in Småland.
Ja, guck. Müssen in Smallländer.
Ja, sehr schön. Prima. Ja, ja, Jan, ich geb den Staffelstab an dich weiter. Jetzt bist du
ja
deine Top 5 aus eurem Schwedentrip.
Ja, einer, also ich sag ganz bewusst, ich möchte sie gar nicht werten in auf- oder absteigender Runde, sondern einer meiner absoluten Highlights in Schweden sind die Schären. Ja. Und wir haben verschiedenste Schären besucht. Also die Schärengegenden sind in der Regel ja die Wassergegenden, wo die Felsen aus dem Wasser ragen, Bäume drauf sind, Wiesen drauf sind. Also sehr raffe Landschaft, sehr eigentümlich. Wenn man da mit dem Sub paddelt, muss man echt aufpassen, dass man nicht mit der Finne an irgendwelchen Steinen hängen bleibt, die vielleicht dann doch unter Wasser noch hängen, die man nämlich dann nicht sieht. Wir haben drei Schärengegenden besucht. Das war einmal nordwestlich von Göteborg die Gegend.
Ja.
Dann waren wir im Osten in der Höhe von Västervik, also in der Stadt, bei der Stadt Västervik. Da gibt es dann außerhalb auch nochmal Schären. Haben dann Stellplatz gehabt direkt am Wasser. Den haben wir uns an dem Tag davor quasi kurz eben gebucht. Das war dann bei Västervik, sind dann zu den Schären raus mit dem Fahrrad gefahren. Oben in Göteborg, ich spring nochmal eben zurück, da war traumhaft schöne Gegend. Wir sind gewandert auf einer Insel, wo wir aber nur mit dem Schiff hin konnten. Dann müsstest du nochmal in die Polarsteps, oder müssen wir nachher nochmal in die Polarsteps-Episode Steps gucken. Ich schreibe das dann nochmal zusammen, wo man dann so eine 5, 6, 7 Kilometer lange Wanderung macht, nur durch die Scheren durch. Wobei ich da sagen muss, das ist jetzt nicht so gefährlich, wie es sich anhört mit diesem raffen Stein, sondern die Schweden bauen die Wanderwege einfach so aus, dass, ich will nicht sagen, Oma und Opa dahergehen können, aber die bauen Stege da zwischen die Steine, die Leitern hin, Treppen hin, so dass man da super durchgehen kann. Und traumhafte Natur und ich sag mal, für mich als Fotomensch natürlich gigantisch. Und die dritte Gegend, wo wir waren, war dann bei den südlichen Scheren, also bei Karlskrona sind wir dann gelandet. Das ist Südwesten sozusagen unten. Und da haben wir dann auch ganz außerhalb von Karlskrona auf einer dieser Inseln, die man noch mit Brücken, also ich glaube, wir sind über 3 oder 4 Brücken gefahren, dann erreichen konnten und haben da am Campingplatz gestanden und sind dann von da aus in die Scheren mit dem Sub. Wobei, Side Story, einmal wollten wir rauspaddeln und es war am letzten Tag, es war so viel Wind, du kamst gar nicht raus. Also die Wellen waren okay, aber du kamst gar nicht raus, weil die Ostsee einfach geblasen hat wie blöd. Und ja, dann haben wir es Sub halt wieder eingepackt. Also Scheren ist sozusagen einer meiner Top 5 Dinge, die man gesehen oder gemacht haben sollten. Welche der Scheren jetzt die schönsten sind, ich mag es gar nicht beurteilen, weil ich mag diese Gegend, diese raue Gegend, Wasser, Steine, Sand, dazwischen Bäume drauf, karge Bäume, dann ganz andere Dinge. Und ich packe ein paar Bilder dazu, sodass man da letztendlich ja auch ein bisschen was zum Gucken hat, wenn man dann auf unsere Seite geht und den Blog-Eintrag zu dieser Episode dann guckt. Also das wäre so mein erstes Highlight, was ich heute berichten
möchte. Man spricht sogar in der Tat von Scherengärten, die es dann in verschiedenen Regionen Schwedens gibt. Und wir haben die auch auf unserem Trip natürlich gesehen, also vornehmlich vor allen Dingen im Vorbeifahren. Ich denke mal, dass die in Norwegen, dass man die da auch so nennt, denn das war ja auch alles zerklüftet mit kleinen, felsigen Inseln. Dieses Bild kenne ich ja aus unserem Norwegen-Trip auch. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Es ist wunderschön, das kennen wir so in der Form hier aus unserer Region nicht. Einfach wirklich traumhaft. Was hast du dazu, Axel?
Ich hatte tatsächlich auch eine Scherenbegegnung sozusagen in meinen Tops und hat mir auch super gut gefallen, auch in der Nähe von Västervik, also auf der Ostseite. Wir waren im Westen, nicht so weit im Norden, als dass da Scheren gekommen wären. Fand ich auch super und der Campingplatz, auf dem wir waren, das war quasi so eine Inselspitze, sodass du da quasi rundherum Wasser hattest. Du konntest also quasi den Morgensonne aufgehend über dem Wasser und den Sonnenuntergang über dem Wasser angucken.
Cool. Schön. Ja, ihr wart nördlich, ne, von Västervik da an der Stelle.
Ja.
Wenn ich das gerade richtig sehe. Okay.
Kann ich auch in die Shownotes packen. Heißt Tätö, also so ähnlich wie Tattoo. Nur mit Ä und Ö. Der Campingplatz war jetzt nichts Besonderes an sich, aber es war ganz nett.
Okay. So, wir düsen weiter. Wir düsen flott weiter. Jetzt kommen wir zur Top 4. Fangen wir wieder mit Axel an.
Und zwar auf Öland. Ja, auf Öland. Waren wir ja. Und da hat uns sehr gut gefallen, meiner Familie noch etwas besser als mir, Borgholm mit Soliden, also dem Sommerschloss der Royals quasi, der schwedischen Königsfamilie, die auch tatsächlich anwesend war, was man an der Fahne sehen kann, also wie es ja oft ist irgendwie. Manchmal ist ja so, Fahne hängt, ist da oder Fahne hängt nicht, ist da oder das ist ja mal ein bisschen unterschiedlich. Da hängt immer eine Fahne. Wenn die normale Fahne hängt, dann ist der König nicht anwesend, aber wenn eine spezielle Fahne hängt, und sie hing, dann ist der König anwesend. Genau, also er war da. Und du kannst einfach bei denen durch den Garten latschen quasi, ne? Also das ist auch so vom Security-Level irgendwie sehr, sehr überschaubar. Also die suchen die Taschen so ein bisschen und gucken da rein. Aber also dass das jetzt, du musst durch so einen Metalldetektor durch. Aber ansonsten ist das der Garten an sich. Also man kommt relativ nah daran an das Sommerschloss. Und das sieht auch irgendwie gar nicht aus wie so ein Sommerschloss, sondern das sieht eigentlich ganz anders aus. Und das wird dann da auch im Vorraum, sag ich mal, wird das dann auch erklärt. Denn die Königin, die das hat bauen lassen, übrigens eine Deutsche, eine von Baden, ich erinnere jetzt den Namen nicht, die war Italien-Fan und darum sieht das auch so ein bisschen mehr nach Toskana aus oder so, also so wie so eine, wie so ein Palazzo oder so eine Villa in der Toskana. Und ja, genau, das ist ein super, super schöner Garten, ein botanischer Garten, der zusätzlich, gab es so eine Ausstellung, das heißt, da haben verschiedene Gartenkünstler so ein bisschen was ausgestellt, wie sie sich das so vorstellen, so kleine Gewächshauspavillons und so. Also das hat uns sehr gut gefallen und ja, ist auch auf jeden Fall, insbesondere natürlich für Leute, die sich so ein bisschen für die Königsfamilie interessieren und so, natürlich auch, glaube ich, ein wirkliches Highlight, da hinzufahren. Man kann da super parken, also das ist mit dem Wohnmobil überhaupt kein Problem. Da gibt es eine Riesenwiese, auf der du da parken kannst. Also ich sag mal frech, die wird nie voll, also das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Die ist riesengroß und da muss man keine Angst haben, dass man da keinen Parkplatz kriegt oder sowas.
Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, weil ich bin da auch nicht so bewandert drin und vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der jetzt nicht genau weiß, wo sich das befindet. Also wir reden quasi über eine Insel, die im Osten Schwedens liegt. Mhm. Und wenn ich das auf Google Maps richtig sehe, ist die mit einer Straße mit dem Festland verbunden, richtig?
Genau, da gibt es eine Brücke rüber, ja.
Das ist die einzige Verbindung zu dieser Insel. Ansonsten ist es quasi eine Insel, ne?
Es ist eine Insel. Kleine, Ja, so klein ist sie nicht. Die Insel ist so, ich glaube, 130 Kilometer lang. Oh ja, also die ist schon ordentlich groß. Die ist nur sehr, sehr schmal. Also, oder recht schmal, ne? Aber das ist schon.
Du hast auch nicht das Gefühl, dass du auf einer Insel bist, wenn du da auf den normalen Straßen fährst, ne?
Das stimmt.
Ja. Jetzt schweiß ich kurz rein. Wir waren ungefähr 500 Meter weiter in dem alten Schloss, was mal Schloss, mal Burg und mal Sonstiges war. Und da gibt es eine sehr schöne Führung durch, die man mit so einem Audioguide macht. Die ist echt extrem spannend, weil dieses Schloss hat eine, oder diese Burg, die jetzt nur noch eine Ruine ist, hat eine Wahnsinnsgeschichte. Also wer da überall schon drin war und das für sich annektiert hat und gesagt hat, ist jetzt mein Schloss oder nee, ist meine Burg oder ist mein Jagdschloss oder was weiß ich, höchst spannend. Und dann gibt's halt so ein Audioguide und dann kann man sich das anhören und geht sozusagen durch diese Räume und dann zum nächsten Punkt und hört sich das an. Das würde ich an der Stelle noch kurz einwerfen. Also wenn man da ist, man muss nicht unbedingt auf Königsschlösser stehen. Man darf auch auf rustikale alte Burgen und Schlösser stehen. Dann kann man in die andere Richtung gehen vom Parkplatz.
Kommt jeder auf seine Kosten.
Richtig.
Mhm. Hervorragend. Schön. Okay, vielen Dank für diesen Tipp. Dann, Jan, darfst du, weil du gerade so im Redefluss bist, du darfst direkt mit deinen Top 4 weitermachen.
Okay, mein nächster Punkt sind Waldgebiete. Und ich lasse das bewusst so stehen, weil die Waldgebiete sind enorm. Wobei ich jetzt ganz speziell meine die Waldgebiete um die beiden großen Seen, also den Fennern und den Vettern. Von der Strecke her kamen wir ja von der Westküste und sind dann an dem Gotha-Kanal entlang, haben dann da den Stellplatz, den wir anfahren wollten, natürlich nicht erreichen können, weil klar, wenn man reist so wie wir und ist erst um 16 Uhr da, dann ist der halt voll. Mhm. Somit haben wir uns einen anderen Campingplatz gesucht. Der war jetzt auch nicht so schlecht. Axel hatte den schon mal vorher getestet. Also der war gut, um das so zu sagen. Da sind wir dann auch abends noch gepaddelt am Wasser und haben quasi den Sonnenuntergang vom Wasser aus gesehen, während alle anderen Campingplatzleute oder fast alle dann am Rand standen und wir schön mitten auf dem Wasser. Das war echt schön. Aber die Waldgebiete, und das ist eigentlich mein Thema, die sind so immens groß. Also wenn ich mir überlege, wie dicht der Wald dort ist und wie groß der da ist und wie viel Wald da ist. Also wie gesagt, wir sind von der Westküste an den beiden Seen über den Gotha-Kanal immer südlich dieser Seen gefahren und dann immer wieder ein Stück hoch. Und es ist so viel Wald dort, dass da müsste eigentlich mehr als der ganze Sauerstoff für Europa produziert werden können. Also Klimakrise hin oder her, nein, das sage ich jetzt nicht so. Aber es ist wirklich so, da ist so viel Wald. Und diese grauen Straßen, die haben ja eher so einen hellen Asphalt oder Beton oder was immer das da ist. Das macht einen Heidenspaß, dort zu fahren. Weil da ist ein Tempolimit, man fährt so sein Tempo und man wird nicht überholt oder nur ganz selten. Man muss auch nicht überholen. Man cruist quasi da durch und fährt durch diesen Wald. Das ist einfach super schön. Also mir hat das total gefallen und mir hat es total Spaß gemacht, da einfach Tempomat rein und genüsslich durch diese, ja, dichten Wälder zu fahren, wo man glaubt, die hören eigentlich auch nie auf. Oder man hat den Eindruck, das hört nie auf. Und im Süden, also im Süden von Schweden war das dann ja doch ein bisschen anders. Da war die Wald, da waren dann doch mehr Landwirtschaft und Felder. Aber da oben, wenn du da einen verbuddelst, 5 Meter neben dem Wald, neben der Straße im Wald, den wirst du wahrscheinlich nie finden. Deshalb sind die Henning Mankel, die Schweden-Krimis wahrscheinlich auch alle so düster, im Gegensatz zu unseren Tatorten.
Aber der findet die alle,
Jan. Der findet die alle, das stimmt. Das stimmt. Nee, aber war schon cool. Also ich mag diese Waldgebiete da extrem und so dicht, so toll. Und wir sind da ein paar Seitenstraßen reingefahren, auch über Schotterwege dann, die man fährt, wo man dann das Gefühl hat, das ganze Wohnmobil rappelt und fällt auseinander. Aber naja, es hat schon Spaß gemacht. Und da haben wir auch den tatsächlich besten Campingplatz des Urlaubs, den küre ich jetzt einfach mal so, also den besten Campingplatz unseres Urlaubs für uns an dem Tag, bei dem Wetter, unter unseren Voraussetzungen, um das mal ganz klar einzuschränken. Und zwar war das bei Nora Fi, also N-O-R-R-A und dann neues Wort V-I. Wir waren erst woanders, der war aber voll. Und dann sind wir da hingefahren, da war ein Campingplatz, der ist eigentlich gar kein Campingplatz. Das ist die Wiese von der Badestelle des Dorfes, wo wahrscheinlich so 200-300 Leute wohnen. Vielleicht sind es auch nur 50, also ein ganz kleines Dorf. Ich kann das nicht einschätzen. Und die haben 10 Plätze am See. Fährt man quasi auf den, ja, wie im Freibad sozusagen, auf die Wiese. Steht ein bisschen schräg, so alle zusammen. Und wir kamen da an, es war noch genau ein Platz frei. Und die daneben standen und sagten, nö, der ist noch frei, haben sie ein bisschen Platz gemacht. Wir konnten dazwischen fahren und es war ein Traum. Sowas von einsam. Es waren also 10 Wohnmobile da. Es kamen ein paar, ich nenne sie mal Einheimische oder Leute, die dort vielleicht Urlaub gemacht haben, gingen dort ein bisschen schwimmen. Abends war es ruhig. Die haben einen Lagerfeuerplatz auf so einer leicht ausgelagerten Insel. Also Insel ist falsch. Leicht so eine Landzunge, da so 100 Meter vom Stellplatz entfernt. Da konntest du dann ein Lagerfeuer machen. Wir sind gesuppt, wir haben den Sonnenuntergang gesehen. Also ich muss sagen, das war der entspannteste Campingplatz, den wir hatten, weil der so ruhig, so klein und für uns an dem Tag einfach so, so perfekt war.
Also vielleicht kommen wir ja später nochmal aufs Thema, was ja immer wieder ein Thema ist in Skandinavien, Thema Freistehen. Ich interpretiere das jetzt so, das ist ein legaler Platz, der aber ein Gefühl von Freistehen halt aber mit sich bringt.
Naja, du stehst mit 10 Leuten da, ne? Also sind ja, 10 gut, Plätze oder so.
Das ist ja, also, ja, jetzt hast du es auch gut fotografiert. Es sieht, nein, aber es sieht, und auch laut deinen Beschreibungen ist es ja so, dass ihr da wirklich Ruhe hattet und nicht mit so einer Masse irgendwo gestanden
habt,
eng an eng.
Ja. Und abends kommt eine Dame vorbei, die kassiert dann, lass mich nicht lügen, 10 Euro. Ja. Kommt einfach vorbei, sagt, ja, wenn ihr hier stehen, 10 Euro, gut, gibst du die. Und dann ist gut. Das war's. Da ist nix. Da ist aber auch, man muss auch dazu sagen, keine Fährentsorgung, kein Strom, kein gar nichts. Ne? Es ist die Wiese, die am See ist.
Kommt man auch mal einen Tag mit hin. Ne? Also, wer auch unsere Episoden gehört hat, der weiß, wir kommen ein paar Tage auch autark hin. Und das ist immer wieder ein Thema, was ich jedem ans Herz legen will. Da sollte man darauf vorbereitet sein, weil wenn man so einen Trip macht, sollte man auch mal darauf vorbereitet sein, dass man mal keine Versorgung hat, aber dass es so schön ist, dass man da gar nicht weg möchte.
Ja.
Schon ganz cool, wenn es nicht, klar, man sollte die Toilette vorher mal geleert haben, sonst hat man da ein Problem. Aber du bist ja Typ Ersatzkassette.
Also
du
hast richtig. Ein Problem. Genau, ja. Wenn die langsam voll wird, ja, dann suchen wir uns mal was.
Ja, perfekt.
Stimmt schon.
Sehr gut.
Ja.
Okay. Also,
wie gesagt, Waldgebiete und in Kombination mit
kann
dem
Kann ich auch nachvollziehen, kann ich auch noch eben hinten anhängen. Auch das haben wir erlebt bei unserer Reise nach Norwegen durch Schweden. Diese langen Straßen durch Wälder sind wir natürlich auch gefahren. Bei uns war natürlich irgendwo das Ziel der Weg und irgendwo war das mal auch schon teilweise ermüdend, weil eben nur Wald und nur Bäume stundenlang. Aber es ist natürlich von der Natur her wirklich atemberaubend, auch wirklich wunderschön. Es kann natürlich, wenn du stundenlang da lang fährst, dann auch ein bisschen ermüden.
Ja,
aber ja. Das ist aber ein anderes Problem. Das liegt daran, wenn man schnell irgendwo hin will. Anderes Thema. Sehr schön, kann ich gut nachvollziehen. Axel, Top 3, jetzt wird es langsam spannend.
Ja, jetzt wird es langsam spannend, naja, genau. Ich würde sagen,
wer hat
jetzt
sich bei dir?
Jetzt machen wir erstmal eine Werbeunterbrechung.
Wer hat sich den Top 3 verdient? Ja, genau. Also kurz vor dem Sieg, also kurz vor dem prämierten ersten Platz.
Vor der Medaille.
Ach so, genau. Okay. Da machen wir das ja, nochmal.
Medaille gibt es jetzt schon.
Bronze gibt es jetzt. Bronze, okay. Also es schließt sich wunderbar an Jans Sache mit den Waldgebieten. Der Orsnensee und der dazugehörige Nationalpark ist mein Top 3. Der Orsnensee liegt auch in Småland, ist der zweitgrößte See da. Und zwar sind zusammenhängende Seengebiete 150 Quadratkilometer. Ich habe mal ein bisschen gesucht, so ein Vergleich. Also die Stadt Bochum ist etwa genauso groß, also das Stadtgebiet von Bochum. Und seit 2018 ist ein kleinerer Teil davon der 30. Nationalpark jetzt von Schweden geworden. Und das ist super fischreich dort, weshalb man auf den Campingplätzen auch sehr viele, unter anderem auch deutsche Angler findet. Das ist da sehr, sehr beliebt. Da gibt es einige Fischsorten, die da geangelt werden können. Und genau.
Sagst du nochmal den Namen?
Orsnen, das ist dieses A mit dem Orsnen. Kringel oben drüber.
Okay. Ja.
Und ja. Also Asnen eigentlich geschrieben, aber das A mit dem Kringel oben drüber. Okay. Genau. Zweitgrößte See, wie gesagt. Und da waren wir zunächst auf einem Campingplatz in Urshult. Das ist so am Südrand, so ein kleineres Städtchen. Und dann waren wir 3 Nächte, was es dann auch wieder sagt, dass also auch unser, also für uns auch einer der Top-Campingplätze, ob jetzt der beste, weiß ich nicht, aber auf der Reise gewesen. Der heißt Mjölknabbens, kommt natürlich in die Shownotes. Das war so, dass wir auf dem ersten Platz nicht gut verlängern konnten. Also die hatten quasi nur noch so einen Platz vorm Klohaus und so. Oh, naja, habe ich gesagt, nee, da fahre ich weiter, da will ich nicht stehen. Und dann sind wir weitergefahren und 10 Kilometer und da ist dann eben der Campingplatz Mjölknabbens. Und der reserviert den Campingplatz nicht. Das heißt, du kannst die Stellplätze nicht buchen, nicht vorbuchen. Du kannst vorbeikommen, dann kannst du gucken, ob dir was gefällt und dann tickerst du das in so ein Automat rein, bezahlst mit deiner Kreditkarte eben und dann kriegst du so einen Bon. Ja, das ist ganz oft in Schweden so. Du kriegst so einen Bon wie beim Parkticket und da stehen dann noch 2 Pins drauf, einmal für die Schranke und einmal fürs Klohäuschen. Und dann kannst du da reinfahren, dich auf irgendeinen Platz stellen, den du gerne hättest und stellst du dich da hin und das war's. Und das bedeutet natürlich auch, du, selbst wenn du da ankommst und hast nicht so einen tollen Platz am ersten Tag, am nächsten Tag fährt bestimmt jemand in der ersten Reihe weg und dann kannst du da runterfahren und verlängerst dann und dann stehst du auch in der ersten Reihe. Also es steht dann niemand dann unbedingt 3 Wochen da in der ersten Reihe. Genau, das hat uns total gut gefallen und wir sind da, also der hat so 90 Plätze ungefähr und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben erstmal 2 Nächte gebucht und dann haben wir nochmal verlängert eine Nacht. Wir standen so ähnlich, wie Jan es gesagt hat, also zwischen uns und dem See waren noch Zelte und Dachzelte, aber ansonsten standen wir auch mit komplettem Seeblick, große Parzelle. Es gab alles an Versorgung, also inklusive Sanitäreinrichtungen und die haben auch sehr oft noch eine Küche, also wo du dann noch einen Backofen und einen Gefrierschrank und dies und das hast. Und die haben dort auch ein Café, wo die auch ihren selbstgemachten Sachen verkaufen. Also das waren die besten Zimtschnecken, die wir auch in Schweden gefunden haben. Vielleicht waren es nicht die besten von Schweden, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls haben sie uns sehr gut geschmeckt. Und man kann da dann eben einen Kaffee trinken. Also Fika heißt ja sozusagen, ist ja dieses Nachmittags einen Kaffee trinken mit ein bisschen Gebäck und so. Die haben auch verschiedene andere Gebäcksachen dann da alles selbst gemacht und sehr schön. Also das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und dann jetzt zum Orsnen an sich. Das ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, der See und der entsprechend ist der Nationalpark auch so, also Mischwald, Buchenwälder bis ans Wasser und du kommst von dem Campingplatz aus auch sehr gut zu den zu dem Haupteingang des Nationalparks Sunabron. Das sind so, ich glaube, das waren so 6 Kilometer oder so. Mit dem Fahrrad sind wir da hingefahren. Und da gibt es dann wieder schöne gekennzeichnete Wege. Du kannst da toll spazieren gehen oder auch laufen gehen. Und ich bin dann auch da sappen gewesen, so wie Jan das auch erzählt hat. Du bist also auf einem See, wo es 10 Kilometer in die eine, also in jede Richtung hast du 10 Kilometer Platz und du bist der Einzige, der da mit dem Sub rumfährt und kommst an super hübschen kleinen schilfbestandenen Buchten vorbei. Wie gesagt, der Buchenwald geht bis ans Ufer, überall mal so ein paar größere Steine, da siehst du mal einen Fischreiher und so. Also meine Familie hat da auch auf so einem kleinen Vorsprung, der so in den See reinging, gesessen auf so einer Picknickbank und haben da ein bisschen gelesen. Da haben sie eine Kreuzotter beobachtet, die sich unterm Stein versteckt hat und so. Also super entspannt, sehr, sehr entschleunigend und man kann ein Kanu mieten, wenn man möchte, keinen Zap hat. Angelboot kann man mieten. Also genau, der sagte, also wenn ich wollte, könnte ich bis Oktober bleiben, dann wird er zumachen. Also kannst halt, er hat ja nichts reserviert, das heißt, wenn du bis Oktober bleiben möchtest, kannst du dann auch bis Oktober bleiben. Ja.
Du hast jetzt schon sehr schön so ein bisschen was aufgezählt, was man da alles machen kann, gerade auch in dem Nationalpark. Was mich dann nochmal interessieren würde, und ich habe es auf einer deiner Bilder gesehen, weil wir es nämlich selber sehr, sehr gerne so handhaben und machen. Wie sieht's aus mit Wanderungen? Gibt es ausgewiesene Wanderungen, die man da machen kann?
Also es kommen jetzt gleich vielleicht noch welche von diesen Nationalparks, wenn du fragen würdest, noch nach weiteren Tops. Auf jeden Fall, alle waren so, dass die, also es gibt so einen Haupteingang oft, da gibt es dann wie so eine Infostation, das heißt dann Naturum. Und da kriegst du Informationen über den Nationalpark normalerweise. Mhm. Und da kriegst du auch so eine deutschsprachige Info, also so ein Faltblättchen mit einer Wanderkarte. Und die haben die Wege dann üblicherweise in verschiedenen Farben markiert und mit Punkten, also ein Punkt und gelb und zwei Punkte und rot und drei Punkte und grau oder so in der Art. Und dann war es oft so, dass an den Bäumen eben so Textilmanschetten waren oder es war unterschiedlich gemacht, aber sehr, sehr gut ausgeschildert. Also so wie bei uns in Deutschland die Premium-Wanderwege, die kennst du wahrscheinlich dann auch, Thomas. Ne? Die sind ja auch immer sehr, sehr gut ausgeschildert, sodass man sich eben nicht verläuft und denkt, hätten wir da vor 5 Kilometern links gemusst. Gut, heute hat man ja GPS und so, da ist es alles ein bisschen einfacher, aber früher ist es, kann ich mich noch gut erinnern, dass du dann irgendwo, also es war am Anfang gut ausgeschildert und dann bist du irgendwo im Wald und dann denkst du so, und jetzt rechts oder links? Und genau.
Wie sieht's denn eigentlich das?
Sehr gut ausgeschildert, Thomas, um das nochmal eben zu sagen. Es gibt meistens eine Picknick-Area und mit Grill und Grillholz und also und Klo
Sehr schön.
Parkplatz.
Ja. Ja, also ich sehe das auch so, die Wanderwege, egal wo, du hast jetzt den Nationalpark, wir waren ja auch noch in anderen oder in anderen Stellen, selbst wo kein Nationalpark ist, die sind in der Regel super ausgeschildert bis hin zu super präpariert. Also was ich eben sagte, mit Brücken, mit Leitern, mit Treppen, mit Handläufen, also da kann, klar, passieren kann immer was, aber da kann nicht viel passieren, da kommst du auch als Normalmensch ohne Trail-Erfahrung auch gut drüber. Also was die da an Energie und Zeit und auch an Geld reinstecken, die Wanderwege zu pflegen, ist richtig gut. Ja, das noch so als Zusatzinfo.
Genau, was mich noch interessiert hätte, wäre, wie sieht eigentlich in Südschweden so allgemein die Topografie aus? Also gibt es auch Erhebungen? Gibt's?
Ja.
Ja, also wirklich, ist eine ernst gemeinte Frage.
Ja. Gibt es Berge? Ja, ist auch ernst gemeint. Ja, also
erklimmen kann, wenn man es denn möchte oder bei Wanderungen vielleicht sogar muss, was eine Wanderung
ist. Das sind keine Alpen, ne?
Na klar.
Ja. Genau, also da kommen wir, also in meinem Zettel kommen wir da noch zu.
Okay,
also die Frage war zu früh. Aber da wo wir jetzt sind, sind es eher Hügel, also das ist Småland und Småland ist eher hügelig,
eher
also
flach.
So kleinere Hügelchen, also noch nicht mal so wie im Sauerland, sondern deutlich flacher noch.
Ja.
Würde ich sagen, im Småland.
Ja, noch nicht mal bergisches Land, würde ich sagen.
Ja, genau.
Also, okay. Ich bleib geduldig.
Aber hier sind schon Hügel. Also da merkst du beim Laufen schon, dass es berghoch geht. Und wenn du mit dem Fahrrad fährst, merkst du es auch.
Ja, genau.
Aber du merkst es auch, wenn es runtergeht, das ist eigentlich auch schön.
Aber du musst nicht in allerersten Gang schalten oder im Stehen fahren oder so, das eben nicht. Nein, nein. Ne? Kannst auch mit dem Hollandrad fahren, muss halt dann vielleicht da wirklich den ersten Gang nehmen von den dreien.
Okay, wir nehmen den Nationalpark Orsnens jetzt in die Top 3 auf und fragen den Jan nach seiner Bronzemedaille.
Nee, ich habe keine Medaillen. Vergebe keine Medaillen. Bei mir sind alle Medaillen gleich. Also alle, bei mir kriegen alle 5 Punkte kriegen eine Goldmedaille.
Okay.
Manche ein bisschen glänzender als die anderen. Ja, nee, das möchte ich nicht werten. Also
kann sich nicht entscheiden.
Ja, vielleicht auch das. Vielleicht bin ich auch der Grund, genau. Ja, das ist gut. Okay. Damit kann ich leben.
Dann lass uns mal an deinem nächsten Punkt teilhaben.
Mein drittletzter Punkt.
Ja,
Machen wir es so. Sind Besuche von Cafés, Konditoreien, von solchen Dingen, die Süßigkeiten haben im weitesten Sinne.
Jetzt macht es uns Appetit.
Das muss Bäckereien. Also der erste, der uns auf den Weg kam, war eine Bäckerei. Die haben wir gesehen, da haben wir einen Campingplatz angefahren, noch am ersten Tag Schweden. Da sind wir quasi gerade von der Fähre runter, suchten uns einen Platz am Wasser. Da gab es dann unten so eine Straße, da standen auch reichlich Wohnmobile. Und dann hatten wir auch noch so einen vorletzten Platz gekriegt, da reingewiesen. Und wir sahen oben eine Bäckerei. Haben wir gesagt, gut, am nächsten Morgen wir laufen. Und da sind wirklich dann, das waren dann schon ein paar Höhenmeter, waren glaube ich 80 Höhenmeter oder so auf der Strecke, sind so 5, 6, 7 Kilometer gelaufen und kamen dann an dieser Bäckerei vorbei. Das nannte sich dann auch Manufaktur und genau so war es. Also so ein altes Bauernhaus, innen drin, sehr urig, die Einrichtung, du kriegst das Knäckebrot in allen Varianten, du kriegst das normales Brot in allen Varianten, du kriegst das Süßigkeiten und da schlägt unser Herz natürlich dann massiv hoch, damit fing es an. Und dann haben wir ganz oft Bäckereien gefunden, die halt nicht so wie hier irgendeiner Kette gehören, sondern Manufakturen, Bäckereien. Du kriegst natürlich auch einen Supermarkt, ich sag mal Industriebrot, aber das war schon cool. Und dann die Cafés, die Süßigkeiten, die es da gab. Wir waren an einem Ort noch, wo es die längste Fußgängerbrücke der Welt, Europas, keine Ahnung, die haben die da gebaut. Da wollten wir eigentlich nur eine kurze Pause machen. Sind dann da in die Stadt, haben am einen Ende der Fußgängerbrücke geparkt, sind zu Fuß darüber die 900 Meter in die Stadt rein, haben dann dort bewusst ein Café, eine Konditorei angelaufen und es hat sich gelohnt. Es war so lecker, so süß, so schmackhaft. Und es war auch ein Erlebnis, einfach da zu sitzen und da war eine Schlange. Also kennt man ja so vom Eisladen im Sommer, ne? Wenn die dann Schlange stehen bis draußen. Und genauso war es in der Bäckerei. Also es war eine Bäckerei, Konditorei und die standen bis draußen, hatten draußen Plätze. Dann haben wir einen an den Platz gesetzt, zwei haben geguckt, einer ist wieder rein natürlich, dann durfte der andere gucken. Ja, und dann wurde bestellt und dann draußen gegessen. Das war toll. Und natürlich Zimtschnecken. Wir lieben Zimt bei uns in der Familie. Zimtschnecken gehen immer. Auch da gibt es gute und ganz gute. Und die größte Zimtschnecke, die wir dann gegessen haben, ist, ich glaube, da ist Göteborg auch für bekannt. Da gibt es oben in der Altstadt so etliche Läden, die dann die größten Zimtschnecken verkaufen. Da haben wir uns natürlich auch eine für den Rückweg. Wir waren mit dem Fahrrad ja da drin, haben wir uns dann noch eine geholt.
Ich dachte, die war auf das Wohnmobil da. Auch das kommt
ja von unserem... Ja, aber wir packen ja meistens ein bisschen außerhalb.
Von unserem Trip bekannt vor Zimtschnecken. Ich wollte nämlich gerade noch die Frage anschließen, was muss man denn in Schweden eurer Meinung nach Süßes oder Leckeres gegessen haben?
Vielleicht noch Zimtschnecken was außer und Teilchen. Zimtschnecken? Ja. Ja, die Teilchen. Die kannst du ja nicht benennen, aber das war, egal was wir dort hatten, sensationell. Notiere mir das mal, dass ich ein paar Bilder reinstelle.
Wie ist das preislich dann? Was wird da so aufgerufen?
Ich war erstaunt. Ich war tatsächlich erstaunt. Also klar, die großen Teilchen, aber die kosten halt hier in der bei Bäckereien ja auch mehr. Also wenn du so richtig tolles, großes Teilchen hast, dann zahlst du ja hier auch 2, 3, 4 Euro, je nachdem, was du da so hast. Die zahlst du da auch. Und
aber auch Thema
das gesamte
Kaffee,
Preisgefüge.
So,
das
meine ich. Ja.
Genau, das Gesamtpreisgefüge war okay. Ich würde sagen, es ist ein Hauch teurer als das, was ich jetzt hier habe in meinem Umfeld. Aber auch das Einkaufen und so, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir da Unmengen an Geld losgeworden sind, so wie ich es vielleicht von England kenne.
Wie ist das da bei dir, Axel, deine Erfahrung?
Kannst guter Vergleich. guter Vergleich vom Gefühl. Genau, also das Preisniveau fand ich vergleichbar mit Deutschland. Also kommen wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen zu, aber auch so Campingplätze oder so waren, ich fand es eher ein bisschen günstiger. Also wir waren auch positiv überrascht, weil es heißt ja Skandinavien teuer und so
weiter. Ja, habe ich nicht so empfunden. Also das Einzige, was wirklich teuer war, war der Sprit, aber das kennst du ja auch schon.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Also, das war die Top 2 war also für die Schleckermäulchen unter uns, ja. Top 3, sorry, für die Schleckermäulchen unter uns. Das musste ja sein. Wir müssen ja hier alle Sinne irgendwie bedienen. Was hat jetzt der Axel als Top 2 zu bieten?
Was habe ich als Top 2 zu bieten? Ganz genau, sehr gute Frage. Ich habe wieder einen Nationalpark und zwar den Stenshuvuds Nationalpark.
Ja. Der liegt, erzähl, genau, wo ich gerade direkt fragen. Wo
liegt der? Nicht in Småland. Ich überlege gerade, doch, er müsste wahrscheinlich doch schon in Småland liegen. Er liegt direkt an der Ostsee, noch ziemlich weit im Süden. Also wer sich mit Schweden beschäftigt, der kommt ja um das Wort Ålestena nicht herum. Das ist so ein bisschen nördlich davon. Mhm. Aber gut zu erreichen. Nee, oh, ich sehe, er liegt in Skåne, also in der Provinz Skåne.
In der Nähe von Ystad.
Genau, in der Nähe von Ystad, genau, wo Henning Mankell und so weiter. Und der Nationalpark, der ist deshalb meinen Top 2, weil ich den super abwechslungsreich fand, dafür, dass der so super klein ist. Mhm. Also wir sind einen 4 Kilometer Wanderweg gelaufen, was ja wirklich nicht viel ist. Und man kommt durch Wald, durch Heide, Moor, super geiler Sandstrand, so Felsenmeer, würde ich sagen, also so lauter Felsbrocken, wo man so drüber kraxeln muss. Es gibt einen Leuchtturm und. Also es ist wahnsinnig abwechslungsreich einfach. Es gibt auch diese Holzstege, die der Jan beschrieben hat, dann durch diesen Moorbereich, dass man da nicht durch das Moor latscht und so. Also fand ich total toll. Das war unser erster Nationalpark sozusagen auf der Reise. Wir sind ja gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Also wir sind ja unten über die Südspitze gefahren. Und dann war das sozusagen, ich glaube am zweiten Tag, war das unser erster Nationalpark. Und das Wetter war nicht so gut. Es hat ein bisschen geregnet auf der Fahrt. Und dann war der noch mystischer. Also es war gar nicht schlimm, dass es ein bisschen geregnet hat, weil diese langen Bartfahne und so weiter, dieses ganze Moos und so, das leuchtet dann ja viel mehr, als wenn das trocken ist. Und also hat mir und uns super gut gefallen. Wer dahin möchte, es gibt zwei Varianten, die man machen kann. Es gibt einen quasi südlichen Parkplatz, auch an dem Haupteingang und dem Naturum. Und es gibt einen nördlichen Parkplatz, der bei einer Apfelmosterei liegt, Kiviks. Findet man auch in allen schwedischen Supermärkten dann hinterher, die Produkte davon. Dieses Kiviks hat also auch einen Shop, da ist irre was los. Also da waren bestimmt 200 Autos auf dem Parkplatz mit einem Café und einem Restaurant und so weiter. Werksverkauf quasi, scheint irgendwie der Renner zu sein. Man kann den südlichen Parkplatz nehmen, dann ist man näher an dem Sandstrand. Also wer jetzt gutes Wetter hat zum Beispiel, würde ich jetzt eher den südlichen Parkplatz bevorzugen, dahin zu fahren und dann nach der Wanderung vielleicht nochmal die Badeklamotten oder wenn man dann baden war mit den nassen Klamotten, dann relativ schnell beim Wohnmobil wieder zu sein, potenziell zumindestens. Und wenn man nicht baden will, so wie wir hatten ja so ein bisschen Regenwetter, dann haben wir auf dem nördlichen Platz gestanden. Der Weg ist aber ein Rundweg, also die 4 Kilometer ist ein Rundweg und war alles gut. Allerdings die Empfehlung, es gibt ausgewiesene Wohnmobilplätze oder Camping, Camping ist falsch gesagt, also für Freizeitfahrzeuge Plätze. Auf den anderen nicht parken, kann ich nur empfehlen, sonst gibt's ein Ticket. Genau, also das ist mein zweiter Platz sozusagen. Das hat mir super gut gefallen, weil das total abwechslungsreich ist. So Schweden in a nutshell sozusagen. Also
Hilf mir nochmal. Stevens
Huvuds
Nationalpark.
Genau. Ja, ganz genau.
Ja.
Ich packe in die in die Shownotes packe ich nochmal ein paar Links, so wollte ich sagen. Und da gibt es auch ein paar Videos, da habe ich rausgesucht, wo man mal draufklicken kann, wenn man da nochmal ein bisschen visuelle Eindrücke haben möchte von zwei YouTubern, dann kann man da vielleicht mal drauf gucken. Ja.
Sehr gut, prima. Vielen Dank für diesen super Tipp. Und jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Jetzt kommt der Jan mit seinem vorletzten Punkt.
Sehr schön. Hat 3 Punkte gebraucht, bis du verstanden hast, dass ich das nicht werten will. Ne?
Ja, genau. Jetzt sitzt es.
Ja, du sprachst gerade von den Sinnen, als du von den Teilchen übermoderiert
jetzt
hast
kommt noch Axels Sinn, Punkt. So.
Genau, es kommen ganz viele Sinne. Und zwar körperliche Betätigung im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne, ne? Also Wortspiel. Mhm. Und zwar geht es ums Fahrradfahren in Schwedens Städten.
Interessant.
Fand ich extrem cool, weil, wenn man das hier so kennt, und ich nehme jetzt mal Wuppertal als Paradebeispiel für schwieriges Fahrradfahren. Gut, wir haben Berge, Fahrradwege sind rar gesät, aber die Berge sind eigentlich das Problem, deshalb fahren hier nicht viele Fahrrad, anders als jetzt zum Beispiel in Münster oder so. Auch wenn wir eine Universitätsstadt sind, aber Fahrradfahren ist hier schwierig. Und Fahrradfahren in Städten allgemein, wenn man das hier in Deutschland so sieht, würde ich sagen, eher schwierig. Wir wurden direkt überrascht, als wir in Göteborg waren. Das war quasi unsere erste Stadt, mal abgesehen von den Dörfern, die wir zwischendurch besucht haben. Ey, egal von wo nach wo du fahren willst, es sind perfekt ausgebaute Radwege. Teilweise sogar getrennt von den Straßen über einen Bürgersteig ist es nicht, so eine leichte Erhöhung, also hochgesetzte Steine. Also wirklich physikalisch getrennt. Klar kann da ein Auto drüber fahren, klar kannst du da auch mit dem Fahrrad quer drüber fahren, das geht schon, aber es sind Radwege da. Und wir haben relativ weit von Göteborg, auswärts von Göteborg geparkt, auf dem Platz und sind dann da mit dem Fahrrad reingefahren. Überhaupt kein Problem. Jetzt muss man dazu sagen, wir hatten 2 Fahrer damit und einen Roller, wir waren zu dritt unterwegs, also hier so ein E-Roller. Und klar, der E-Roller fährt ja auch zügig, hat halt die kleinen Räder, aber auch er fuhr überall extrem gut, bis auf so ein paar Städte oder so ein paar Gegenden, wo dann mal Kopfsteinpflaster war, also in den Innenstädten, in den Altstädten. Gut, das ist dann halt so. Aber ansonsten ist dieses Radwegenetz unglaublich gut in den Städten ausgebaut. Ob das jetzt Göteborg war oder Västervik oder in Karlskrona. Jetzt muss man dazu sagen, in Karlskrona haben wir ja ganz weit unten auf einer Insel geparkt und sind dann mit der Fähre nach Karlskrona rein. Das ist so eine 20-Minuten-Fährfahrt auf einer Personenfähre. Da kannst du dann die Räder mitnehmen. Ist recht eng, wenn viele Fahrradfahrer da sind. Dann stehen die schon ganz schön dicht an dicht vorne auf dem Schiff. Aber geht. Und selbst da, überall Radwege. Also es gibt, glaube ich, keine Straße, die nicht entweder verkehrsberuhigt oder sich angefühlt hat verkehrsberuhigt oder Radwege hatte, weil es eine größere Straße war. Und in Malmö war dann der Oberhammer. Wir sind dann reingefahren über eine große Straße und haben gesagt, auf dem Rückweg fahren wir am Wasser entlang. Und selbst die große Straße, also bei uns würde man wahrscheinlich sagen Bundesstraße, hatte einen extrem guten Radweg ausgebaut. Wir waren dann in Malmö, haben uns zig Sachen, also wir haben gerade Sightseeing mit dem Rad gemacht. Haben noch ein Konzert hören können, was da im Schloss war. Ja, und auf dem Rückweg sind wir dann, und das ist eigentlich das Coole, quasi am Wasser entlang gefahren. Jetzt war zwischen der Straße und dem Radweg war erstmal noch bestimmt 100 Meter grün. Dann kam der Radweg und dann kamen die ganzen sportlichen Betätigungen, deshalb noch mehr Sport eigentlich. Eine wahnsinnig sportliche Stadt. Da grenzte dann das Fußballfeld an das Volleyballfeld, an den Basketballcourt, an den American Football Platz, an die Golfübungswiese, an was weiß ich nicht alles. Also und das über Kilometer gefühlt. Zwischen dann dem Radweg und dem Wasser. Mhm. Und das war, und wir waren relativ spät abends dann noch unterwegs. Ich glaube, es war so 10 Uhr oder so, würde ich sagen. Und trotzdem, es war ja noch relativ hell zu der Zeit, war da überall was los. Also unheimlich sportliche Menschen, viele Fahrradfahrer, extrem viele Läufer. Aber also was ich als Highlight habe, ist dieses Fahrradfahren in den Schweden, also in den Städten Schwedens. Die Infrastruktur ist, ja, ich kann mich nur wiederholen, sensationell. Also es hat richtig Spaß gemacht. Völlig anders als hier. Du fühlst Schöner dich da auch Punkt. Als ja. erster, also nicht als Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse, sondern du gehörst genauso wie die Autos quasi dazu.
Ich finde das immer gut, so einen Punkt auch mal zu beleuchten und zu schauen, wie geht ein Land mit dem Interesse der Fahrradfahrer um. Und Jan hat jetzt hier ganz klar Schweden gewürdigt für seine Fahrradfreundlichkeit, Voll. Zumindest auf jeden Fall in den Großstädten. Das finde ich schon mal sehr interessant. Hattet ihr auch Räder mit, Axel?
Ja, wir hatten auch Räder mit. Und wir waren ja bevor wir nach Schweden gefahren sind, in Kopenhagen. Und das ist ja bekanntermaßen die fahrradfreundlichste Großstadt oder so der Welt bestimmt. Und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen, was der Jan sagt. Also zum Beispiel, wenn du in Deutschland ist es dann ja oft so, dass der Fahrradweg einfach irgendwo endet. So, dann hast du halt das Problem, muss ich da irgendwie wieder einfädeln auf die Straße und die Autos lassen dich nicht oder da kommen gerade viele so. Und das machen die da halt einfach anders. Also sie, ich würde es einfach sagen, sie machen es nicht wie in Deutschland, wo du als Fahrradfahrer immer schlechter gestellt bist als der Autofahrer. Also du musst an den Ampeln halten, musst irgendwie eine Drückerampel, wo du erstmal draufdrücken musst und dann stehst du da 2 Minuten an der Ampel, während alle Autos mit Grün an dir vorbeifahren irgendwie so, ja. Sondern so machen sie es eben nicht, sondern du bist gleichberechtigt und kannst eben dann einfach geradeaus fahren und wenn Autos links abbiegen wollen über Linksabbiegerspur, dann müssen die halt dich Fahrradfahrer erstmal durchlassen und dann können sie auf die Linksabbiegerspur. Der Fahrradweg geht über die Linksabbiegerspur einfach drüber und es gibt so viele Fahrradfahrer, dass da auch alle Autofahrer mit rechnen und dich dann nicht umfahren. So würde ich sagen. Also es, ja.
Ja. So ist es da auch. Oder so haben wir es empfunden.
Vielleicht
haben beide gesagt, das ist echt ein Thema.
Ja. Hand aufs Herz. Weil es mich wirklich interessiert, weil wir nämlich die Diskussion hier bei uns bei jedem oder beziehungsweise anstehenden Roadtrip haben, Räder mitnehmen oder nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, ich bin selber schuld, ich fahre Kastenwagen, ich muss halt die Räder mal hinten auf dem Träger haben.
Wir auch.
Ja, gut, Axel zum Beispiel hat sie ja quasi in der Heckgarage, ne, oder? Ah, nee, er winkt, teils, ne?
Ja, genau, also du musst ja sehen, ich muss theoretisch, oder wenn wir zu fünft fahren, dann logischerweise fünf Fahrräder mitnehmen, da bist du also mit deinem Kastenwagen noch gut gestellt.
Bin ich überfordert, das geht genau. Nicht.
Also, ja, ich habe teilweise welche in der Garage, 2 in der Garage normalerweise, ich habe einen so ein Faltrad und 3 hinten auf dem Träger, genau.
Also die Frage, worauf ich hinaus will, macht es auf so einem Trip Sinn, Räder mitzunehmen? Wie oft habt ihr sie Hand aufs Herz gebraucht, außer in den Großstädten? Würde mich mal interessieren.
Also okay, jetzt hast du die Frage eingeschränkt.
Ja, genau.
Genau, also wir haben sie sehr viel benutzt.
Sagen wir es mal andersrum. Bei unserem Roadtrip in Norwegen, wir haben uns ja auch die Frage gestellt, nehmen wir Räder mit? Und wir haben natürlich auch Großstädte besucht. Ich bin aber nachher zu dem Schluss gekommen, ich glaube, wir hätten sie nicht gebraucht. Ich glaube nicht, dass ich in der Landschaft da irgendwo die Räder gebraucht habe.
Nee. Jetzt also in den Landschaften haben wir auch wenig damit gemacht. Also jetzt so in den Städten, absolut. Wir haben bewusst auch nicht unbedingt den Parkplatz genommen, der in der Stadt ist, sondern lieber weiter außerhalb und sind die 5 Kilometer reingefahren. Ich meine, mit dem Fahrrad bist du da in 10 Minuten, Plus. Viertelstunde drin, ist ja einfacher zu parken. Wir haben die Stellplätze, teilweise die Campingplätze weiter außerhalb gewählt, einfach weil die auch schöner und ruhiger und was weiß ich waren. Also verschiedene Gründe. Und dann haben wir immer die Räder genommen, oder doch eigentlich immer. Ich überlege gerade, ob wir sie mal hatten, um eine Tour zu machen außerhalb der Städte. Ich recherchiere mal, solange wieder Axel vielleicht seine Antwort noch hat.
Ja. Also wir haben die Fahrräder mitgenommen, weil wir ja wussten, dass wir nach Kopenhagen fahren und der Campingplatz da weiter außerhalb ist. Also das war der Hauptgrund. Für Schweden hätte ich vielleicht auch drüber nachgedacht. Wir haben sie dann ja, habe ich ja schon gerade gesagt, benutzt da im Åsnen Nationalpark, um vom Campingplatz zum Haupteingang zu kommen. Natürlich kann man das auch mit dem Wohnmobil fahren. Natürlich. Also hätte man machen können, aber ich packe eben ungern für 5 Kilometer alle Sachen im Wohnmobil zusammen, um dann 5 Kilometer zu fahren. Also um dann hinterher wieder alles auszupacken oder Stühle aufzubauen. Also
haben ist besser als brauchen in dem Moment.
Ja. Aber ich gebe dir recht, man kann darüber nachdenken, ob man das wirklich braucht. Also
okay. Sollte jetzt auch keine Grundsatzdiskussion, sollte einfach nur mal ein Denkanstoß sein und vor allen Dingen auch mal ein kleiner Erfahrungsbericht von euch, falls hier mal Leute zuhören, die sich selber die Frage stellen.
Ich habe einen. Wir sind tatsächlich Fahrrad gefahren, auch außerhalb der großen Städte. Ich bin jetzt nur schnell durchgegangen durch unseren Trip. Ich habe es nicht mehr so ganz in Erinnerung. Eine Stelle hatten wir, als wir an der Insel waren, wo ich es eben von gesprochen habe. Die heißt übrigens Dyron. Und wir haben an einem Yachthafen geparkt und sind dann aber nochmal zum Sonnenuntergang quasi in diese Schären rausgefahren. Zu einem Ort, der heißt dann Klädesholm, und da wollten wir den Sonnenuntergang gucken, und da war sozusagen ja der Weg hin mit dem Fahrrad, das waren so 5, 6, 7 Kilometer, wenn überhaupt. Und da muss ich jetzt noch ganz kurz loswerden. Wir haben einen super Sonnenuntergang mit ganz tollen, markanten Wolken und so gehabt. Wir wären aber weggeflogen und wir wären erfroren an dem Abend, wenn wir nicht eine Vogelbeobachtungsschutzhütte gefunden hätten, die offen war. Da musste man so ein bisschen über den Felsen klettern und saßen dann in dieser Hütte und konnten quasi in aller Ruhe, weil wenn die Hütte zu ist, pfeift ja auch der Wind nicht rein. Der geht ja dann schön, auch wenn die Fenster offen sind, draußen vorbei, und konnten dann von da aus diesen Sonnenuntergang in aller Ruhe beobachten. Das war cool. Da haben wir die Fahrräder benutzt. Ansonsten glaube ich tatsächlich nur in den Städten.
Okay, lassen wir mal so
stehen. Hängt davon ab, wie du fährst, ne? Also welche Schwerpunkte du in deiner Reise legst.
Das muss am Ende auch jeder für sich selber vorher abwägen und entscheiden, wie aufwendig ist das, möchte man das oder nicht. Sollte jetzt auch nicht Schwerpunktthema werden, war nur mal rein interessenhalber gefragt. Okay. Aber jetzt, ich habe gar keinen Trommelwirbel vorbereitet, aber ich improvisiere einen. Wir kommen beim beim Axel, darf ich sagen, wir kommen zum Top-1-Tipp vom Axel. Euer vermeintlich schönster Ort, schönstes Erlebnis, wie auch immer. Ich weiß ja nicht, was kommt. Ich habe es nicht im Skript stehen. Mhm. Erzähl mal, was hast du an die Spitze der Liste gesetzt?
Was habe ich da drauf gesetzt? Also Jan hat es ja schon gesagt, diese Tops, das ist natürlich eine sehr, sehr individuelle Bewertung und sehr persönlich. Das hängt ja am Wetter, an der Situation, an der persönlichen Laune oder so. Und das ist natürlich überhaupt gar kein Anspruch darauf, dass das jetzt für jeden wirklich der Top 1 ist. Und wer das nicht gesehen hat, war nicht in Schweden oder so. Das ist natürlich überhaupt nicht der Punkt, sondern wir haben
einfach eine Liste verklagt.
Ich denke aber, jeder, der das nicht gesehen hat, war nicht in Schweden. Das kann ich nämlich sagen, weil ich weiß, dass der Jan da auch war.
Dann weiß ich, was es ist.
Er weiß schon, was es ist.
Ich glaube, das
zeigt ja auch, dass es Ihnen auch gut gefallen hat. Das ist nämlich der Tivedens Nationalpark. Der ist relativ weit nördlich sozusagen in unserer Route. Zwischen den beiden großen Seen, Vänern und Vättern, an der Nordspitze des Vätternsees liegt der grob. Wenn man die beiden großen Wasserflächen in
Schweden, des rechten Sees.
Des rechten, genau, des westlichen Sees, der kleinere, da liegt der Nationalpark. Und das ist nämlich das, was du vorhin gefragt hast. Ist es denn da auch irgendwie, ist so eine so Topologie da irgendwie, Topografie? Ist es da auch mal ein bisschen bergig? Da ist es bergig.
Sehr schön.
Und
so will ich es hören.
Wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass du seilversichert irgendwie auf 3000 Meter kraxelst, das nicht. Aber es ist extrem felsig dort. Und das ist ein Gebiet, was nie gerodet worden ist, was also noch komplett Urwald hat, zumindest zu großen Teilen, ist auch nie besiedelt gewesen und ist aus meiner Sicht total wild. Also das, was man sich so unter Schweden und Skandinavien und so vorstellt, das hat der alles. Also ich fand das total toll, ist halt auch schon länger Nationalpark, 1983, also schon eine ganze Zeit. Und wir sind auch wieder da vom Campingplatz mit dem Fahrrad hingefahren. Das erste Mal, meine liebe Frau und ich, unsere Jungs hatten was Besseres zu tun. Und wir sind dann da den in Anführungszeichen großen oder eine größere Runde gelaufen. Die war 4 Kilometer, ausgeschildert mit 3,5 Stunden.
Daran erkennst du die Topologie.
Genau. Wir haben nicht 3,5 Stunden gebraucht, aber man hätte es, also 3,5 Stunden ist nicht unrealistisch. Also insbesondere, wenn man etwas kleinere Kinder vielleicht dabei hat oder Kinder generell, die vielleicht mal eine Pause machen wollen, passt das schon ganz gut. Und es ist auch einer der Top-Spots, würde ich sagen, da in Schweden. Es ist schon voll da auf dem Parkplatz, komme ich gleich nochmal zu. Also es ist trotzdem, weil das so sehr, es geht um zig Ecken rum, bergauf, bergrunter, so siehst die anderen Leute nicht. Also du kannst jetzt nicht so wie am Niederrhein die nächsten 5 Kilometer gucken und siehst die da alle schon da hinten rumlaufen. Und die Wege ganz toll markiert und es Gibt auch Naturum natürlich, wo du wieder diese Wanderinformationen alle bekommst. Und also
wenn man die nicht schon am Strand übermittelt bekommt, als wir uns getroffen haben.
Ja, das kann natürlich sein, wenn man dann in Melby Strand schon die Informationen zum Tivoli ins Nationalpark kriegt. Also Moose, die so wahnsinnig groß sind und so grün, das ist so schon unwirklich grün gewesen, fand ich. Also eine grüne Pracht irgendwie, unglaublich. Aber dann kletterst du auch wieder oben auf Felsen rauf und hast so einen Überblick über das Waldgebiet. Also ganz toll, hat uns super gut gefallen. Es gibt da, wie gesagt, mehrere Wanderrouten. Es gibt da mehrere kleine Seen, die dann super hübsch und süß mit Seerosen drauf. Und also wirklich kitschig quasi, ja. Also könntest du dir nicht ausdenken. Und also das hat uns super gut da gefallen. Wir waren dann am nächsten Tag dann nochmal mit den Jungs eine etwas kürzere Runde laufen. Auch denen hat das gefallen, weil die Wanderwege, Jan hat gesagt, die sind super ausgebaut. Da hat er auch recht, aber die sind nicht so langweilig wie bei uns. Bei uns ist er, heißt ja gut ausgebaut, irgendwie so 3 Meter breite Forststraße geschottert. Ja, es gibt ja kaum was Langweiligeres, als über so eine 3 Meter breite Forststraße zu laufen. Also, und du kannst schon die nächsten 800 Meter weit gucken irgendwie. Da ist es so, das sind wirklich Trampelpfade, also die sind wirklich handtuchbreit, also schmales Handtuch, und gehen über Stock und Stein, und wenn der Baum umgefallen...
Läufer würden sagen, Single Trail,
genau.
Aber voll.
Mhm. Genau. Ja. Und wenn der Baum umgefallen ist und der ist auf den Weg gefallen, dann bleibt er da oft eben trotzdem liegen. Doch, habe ich so gehabt.
Bei uns hatten sie die schon durchgesägt dann wieder,
ja, sodass man da durchgehen konnte. Ja, es gibt schon welche, die sie auch durchsägen. Also wenn es krass ist schon, aber wenn du einfach nur drüber steigen musst, dann bleibt er da halt einfach liegen. Dann wird er nicht weggerollt.
Das stimmt.
Das kann dir in Deutschland auch passieren. Nicht selten.
Mein Selbst Eindruck
auf meiner, ist,
okay,
mein Eindruck. Eine heimische Laufstrecke liegen Bäume, die vor gefühlt 2 Jahren mal umgeknickt sind, die liegen da immer noch. Aber ich
finde das auch okay, weil es ist Nationalpark und der Baum ist da halt hingefallen und dann bleibt er da halt liegen. Und am Wegesrand findest du da 3 Milliarden Blaubeeren und
davon haben wir
große Pilze und so weiter, die niemand kaputt gemacht hat. Also bei uns ja so, da wird er irgendwie drauf gekloppt und dann ist er kaputt, so, ne, auf dem Pilz jetzt beispielsweise.
Also bei uns in Norwegen war es so, dass die Blaubeeren hat meine Frau alle weggefuttert. Also okay. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
Bei allen Norwegern und Norwegerinnen. Ja, also ich fand es da toll. Die haben da zum Beispiel einen Zeltplatz, so, an einem kleinen See. Da haben sie so eine kleine Zelt-Area, da darfst du halt dann zelten. Da haben sie ein Plumpsklo hingebaut. Dann haben sie da einen Eimer hingestellt und eine Feuerstelle, den Eimer, damit du das Feuer wieder löschen kannst. Dann gibt es da natürlich kostenlos Feuerholz. Und wenn dir das Feuerholz zu groß ist, hängt da natürlich eine Spaltaxt von Fiskars. Ja.
Oh, das dürfte Deutschland nicht machen.
Genau. Krass. Und das kostet natürlich exakt 0 Euro, wenn du da zeltest. Also das ist schon so eine Freiheit und es liegt nirgendwo Müll rum. Also du hast da, obwohl da wirklich hunderte Leute durchlaufen, das ist jetzt nicht so, dass da nur 2 Leute langlaufen. Also schon, ja, genau. Ganz kurz noch als Ergänzung, es gibt da direkt keinen Campingplatz, also es gibt jetzt nicht direkt dort einen Campingplatz. Camping im Nationalpark ist logischerweise wie überall auf der Welt eigentlich, glaube ich, verboten. Es gibt 2 Varianten. Ich habe dem Jan die 2. Variante vorgeschlagen. Ich komme erstmal zum 1. Da gibt es einen Platz, der relativ nah dran ist. Ich packe das in die Shownotes. Da habt vielleicht auch jemand auf Instagram gesehen, da haben wir auf so einem Skihang gestanden. das ist relativ nah dran. Ich würde aber den 2. Platz empfehlen, wenn man es denn schafft, einen der coolen Plätze zu buchen. Ich pack das auch in die Shownotes, welche das sind. A1, 2, 4, also A1, A2, A4, 53 das oder 54 sind...
Strömnäs Naturcamping.
So genau ist das. Kann man über Internet buchen direkt, dann sieht man, ob man da einen Platz kriegt. Jan war da auch, ihr hattet nicht das Glück, dass es da vorne direkt am Wasser was gab, glaube ich, ne? Aber du hast gerade gesagt, ihr wart da
Suppen. Nein. Ne? Wir hatten einen letzten Platz bekommen, angeblich. Der war dann ganz hinten, ganz oben, Wenn du die Polarsteps guckst, dann siehst du auch den Punkt, den ich da exakt gesetzt habe. Und du musstest dann von da ganz oben quasi durch diesen Wald runter das Sub tragen. Relativ steil bezüglich der Topografie dort. Ja. War bestimmt 20 Höhenmeter, 15, 20 Höhenmeter, um dann das Sub darunter zu tragen. Unten war allerdings dann an der Stelle genau eine Sauna, die man buchen konnte. Direkt am Wasser.
Ah, okay, dann weiß ich.
Auch schön.
Ja. Genau, da war es so ein kleiner Strandbereich gewesen.
Genau, das ist ein Mini-Strand. Und dann, wenn man da den Berg sozusagen gerade hochgeht, dann oben der letzte Platz, der allerletzte Platz auf dem Schotter, den hatten wir. Gut, wir wollten eh nur die eine Nacht bleiben. Wir waren ein bisschen unglücklich, weil das Leben spielte sich halt nicht da ab. Aber war ganz nett. Und witzigerweise hatten wir Nachbarn, die einen Münster-Auto hatten und sprachen uns dann irgendwann an auf unseren Fuchs, den wir auf dem Auto haben, ob wir aus Vorwinkel kämen. Und wir so, ja, ich wohne in Vorwinkel, sagt er.
Seht den Fuchs immer.
Also quasi Nachbar. Also so um die Ecke. Mhm. Ja, hatten sich ein Auto geliehen, wollten das mal ausprobieren und hatten halt eine Münster-Verleihfirma, wer immer das war. Und sprachen uns da an. Also standen direkt neben uns. War sehr lustig.
Ja, also jetzt sollte es auch der allerletzte verstanden haben. Ja, der Abgefahren-Podcast ist der Service-Podcast. Mhm. Und speziell vom Axel gibt es nicht nur Campingplatzempfehlungen. Es gibt auch gleich immer noch Platzempfehlungen dazu. Die Platznummern, so wie für Paris, auch für Schweden. Wenn ihr da Glück habt und genau hinhört und euch das notiert, könnt ihr einen schönen Platz haben. Ich sehe es auf Polarsteps mit Blick auf den See. Habt ihr gestanden?
Genau. Also wir haben direkt an dieser Kante gestanden, sozusagen, wo Jan sagte, ganz schöne Topografie, wo es dann so 15 Höhenmeter letztlich unten ins Wasser ging. Und du konntest komplett auf den See gucken. Und der See ist eben Teil des Götterkanals. Das heißt, konntest dann da hinten auch Schiffe fahren sehen und so. Und wir sind da auch eine schöne Runde gelaufen. Da gibt es sogar eine ausgeschilderte Laufrunde, 5 Kilometer. sind wir auch gelaufen. Und ansonsten, das ist vielleicht nochmal so kurz, mit den großen Waldgebieten. Jan hat das ja schon gesagt, dass der Wald auch sehr, sehr dicht ist. Also du kannst da nicht einfach irgendwo durch den Wald laufen, so unbedingt. Also entweder gibt es einen Wanderweg oder es gibt keinen. Ja. Und wenn es keinen gibt, würde ich jetzt mal frech sagen, dann kannst du da auch nicht langlaufen. Vielleicht kraxeln oder robben oder so. Aber also mit Laufen ist es schon so ein bisschen schwieriger gewesen. Also man muss halt schon gucken, wo man dann da laufen kann, ob es da Wanderwege gibt einfach. Ne? Also das sieht man immer, ich nehme immer OpenStreetMap-Karten, da sieht man das sehr gut drauf eigentlich und dann kann man da runterlaufen.
Ja. Ich habe noch eine kurze Anmerkung zum Tiveden. Man muss nicht den schwarzen, gelben, grauen oder blauen oder roten Weg nehmen, man kann die auch mischen. Wir haben es nämlich auch so gemacht, dass wir überlegt haben, na, der eine ist uns zu kurz, der andere ist uns aber zu lang. Und wir haben geguckt, wo die sind und dank Komoot dann quasi eine Strecke selber eben aus diesen Dachen zusammengebaut und dann halt verfolgt. Und das geht ganz gut. Und wir waren, glaube ich, 8 Kilometer unterwegs und dementsprechend länger dann natürlich auch und mit den Höhenmetern und durch die Felsen durchgekraxelt und so. Manchmal muss man da so ein bisschen klettern. Das ist echt cool. Also traumhaft schön. Tiveden ist steht bei mir auf der Liste als optional eventuell noch zu erzählen, wenn wir noch Zeit brauchen. Aber da du ihn ja schon hattest.
Gut, dass wir das abgearbeitet haben.
Ein Tipp noch zum Tividens, habe ich Jan damals auch gegeben und ich bin gespannt, ob er es bestätigt, dass es so ist. Wenn ihr da mit dem Wohnmobil hinfahrt, gibt es 2 Varianten. Entweder ihr seid vor 10 Uhr da oder nach 16 Uhr. Also zwischen 10 und 16 Uhr in der Hauptsaison. Wir sind ja in der Hauptsaison unterwegs gewesen. Findet ihr da sehr wahrscheinlich keinen Parkplatz mehr und das Parken außerhalb des Parkplatzes ist verboten. Man kann es natürlich trotzdem machen, es machen auch Leute. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Aber es ist, also wir waren um kurz vor 10 da, glaube ich, und da war auch schon gut belegt. Also
ja, und wir waren um 9 Uhr da, weil wir ja irgendeinen Insider-Tipp hatten. Und haben quasi nicht gefrühstückt auf dem Platz, den du ja gerade schon beschrieben hattest oder den wir beschrieben hatten, sind dann rübergefahren ohne Frühstück, relativ früh und haben uns dann dahingestellt und haben da in aller Seelenruhe gefrühstückt und haben gesehen, wie sich dieser Platz, wo die Wohnmobile stehen dürfen, dann auch so langsam füllte. Und als wir wiederkamen, war der bis oben hin voll und die PKWs standen noch um die Ecke rum und also das war schon sehr voll. Von daher kann ich das nur bestätigen. Also wir waren um 9 da, das war perfekt. Ich glaube, wir waren das vierte oder fünfte Wohnmobil, was dann da auf dem Parkplatz war.
Wir nehmen den Tivendens Nationalpark mal ganz oben in die Liste auf. Zumindest mal in die Top 5 vom Axel. Und jetzt fragen wir den Jan, und es gibt keinen Trommelwirbel. Wir fragen den Jan einfach nach seinem nächsten letzten Punkt. Jan, hau raus. Was hast du noch?
Hau raus. Ich habe noch einen Punkt, genau. Wobei, den kann ich für mich aus verschiedensten Gründen schon ein bisschen mehr nach vorne schieben als auch andere. Und zwar geht es um den Schiffsfriedhof bei Karlskrona. Das ist so ein Lost Place. Da haben mal irgendwelche Leute die alten Fähren, ich sprach ja so eben schon von der Fähre, die wir nach Karlskrona genommen haben, das sind relativ kleine Personenfähren. Und die haben die da geparkt und quasi an Land gezogen und verrotten lassen. Da sind natürlich Graffitis drauf und solche Sachen. Das ist kein Lost Place, wo man, also das Ding ist nicht geheim, das Ding steht sogar auf Google. Das Problem, was du nur hast, du kommst kaum hin. Es gibt genau zwei Wege, dorthin zu kommen. Der eine ist übers Wasser. Das heißt, du nimmst von dem Campingplatz idealerweise dir ein Sub, ein kleines Bötchen oder ein Paddelboot und dann fährst du da um diese Inselspitze rum und versuchst da irgendwie an Land zu kommen. Oder du gehst halt zu Fuß immer am Wasser entlang. Und selbst da ist eigentlich eine Grundstücksgrenze, die dann auch mit einer kleinen Steinmauer und Stacheldraht gesichert ist. Da kommt man aber relativ problemlos drüber, wenn man nicht ganz zwei linke Füße hat. Ja, und dann geht's halt über diese Felsen, halt auf einem nicht gesicherten Weg. Also nicht so wie sonst die Holzplanken, die dann schon mal da liegen, sondern das ist völlig wild und dann kommt man dahin. Und das war ein wirklicher Lost Place und wir waren ganz alleine da. Kein Mensch. Sehr spannend, sehr mystisch. Das war dann auch noch morgens. Die Sonne war noch nicht so ganz hoch. Also ein sehr mystischer, sehr, ja, fühlte sich schon ein bisschen Kribbeln im Bauch an. Und so ein Lost Place ist halt immer, ich sag mal, bei den Fotografen sowieso sehr gefragt und ja, spannend. Wir sind nicht in die Schiffe rein, weil man weiß nicht, wie brüchig die schon sind und ob die dann umkippen oder ob man da durchbricht. Aber das allein das Bild von außen und dann auf den Felsen sitzend sozusagen sich das nochmal anzugucken, schon cool. Also das ist sicherlich einer meiner Highlights.
Vielleicht mal wirklich was anderes. Also nicht diese typischen, klassischen Orte.
Häuser.
ich find's cool. Erklär bitte einmal ganz kurz, wo finden wir das in Schweden? Weil ich hab's jetzt auf Polarsteps.
Karlskrona, rechts unten die Ecke, wenn du auf meinen Polarsteps gehst,
ja.
Rechts unten die Ecke unter Öland,
okay.
Da sind ein paar Steps und ganz unten rechts die Steps, die da sind, auf diesen zwei vorgelagerten Inseln und dann davon der obere Step sozusagen, den kann man da sehen, das ist so ein bisschen auf der Insel, ich hau den Link, der ist eh auf Google,
ja,
fügen wir noch ein, zumindest den Google-Link und man...
Dann
und das ist so ein Kilometer, je nachdem, wie man geht, vom Campingplatz entfernt. Man muss, wie gesagt, da wirklich an der Küste entlang. Und je nachdem, wie das Wasser steht, muss man halt mehr klettern oder man kann auch schon mal um diese großen Felsblöcke drumherum gehen. Ja, hast du es gefunden?
Ich habe es gefunden.
Ja. Und da liegen dann diese alten Schiffe, die verrotten dann halt am Wasser und total spannend.
Finde ich wirklich nochmal sehr schön, mal so ein eine Art Geheimtipp, wenn ihr mal was anderes sehen wollt als das Übliche, schaut euch das vielleicht mal an.
Ja, falls ihr dorthin geht, seid vorsichtig, das ist ungesichertes Gelände auf dem Weg hin, als auch die Schiffe selber sind sehr ungesichert, also
alles auf eigene
Watch Gefahr. Your step, würde der Engländer sagen, genau.
Ja.
Na, also, aber cool, also für mich als Mensch mit Fotoapparat und als Lost Place-Liebhaber.
Podcast-Moderatoren übernehmen keine Verantwortung für etwaige Unfälle.
Nee, aber ich kann Bilder zur Verfügung stellen, das mache ich
nicht
gerne.
Für eure Kinder oder sonst irgendwas.
Ja.
Das ist definitiv nicht. Nee, schön, toller Tipp und tolle Bilder auch. Das ist mal was ganz anderes. Irgendwo, mal ganz abgesehen davon, habe ich doch auch noch diese Geschichte, da gab es doch noch so einen Autofriedhof, ne? Was hat das damit auf sich gehabt?
Da hat Jan, glaube ich, nicht mehr geschafft, auch wenn er sich's vorgenommen hatte. Da waren wir, das ist in der Nähe von dem Åsnen Nationalpark, mein Step da. Da Kirke Mosse heißt der, also Mosse heißt Moor. Und das ist so ein Platz, wo früher Autos, einfach im Wald geparkt wurden, ausgeschlachtet wurden und Ersatzteile verkauft wurden. Und die Reste, die eben von den Autos überblieben, die blieben dann da liegen. Und genau, der Besitzer, der ist dann irgendwann ins Altenheim gekommen und man wollte dann diesen Platz im Prinzip räumen, hat sich dann aber nach langer Diskussion dagegen entschieden, um so zu dokumentieren, wie sich die Natur das wiederholt. Da sieht man dann ja so Bäume, die durchs Auto wachsen und sowas. Ist aber kein Geheimtipp, also glaube ich, in jedem Reiseführer zu finden.
Genau, erstens das und wir hatten ja auch auf Instagram dann auch teilweise Diskussionen mit anderen Instagrammern. Da geht es dann einfach darum, ob man das jetzt gut finden möchte oder nicht. Ne?
Ja. Ist so, kann jeder also für sich selber beurteilen. Bei mir schlagen da so zwei Herzen in der Brust und ich habe auch mit meiner Familie natürlich drüber gesprochen und meine Familie meinte auch die Jungs so, dass Autos gehören nicht in den Wald, ja, so.
Erstmal per se richtig.
Und gab da sehr viel Tourismus natürlich auch und manche meinen dann irgendwas mitnehmen zu müssen oder da auf den Autos rumspringen zu müssen vielleicht oder so. Also nicht, dass ich das gesehen hätte, aber man sieht eben, wie die Autos aussehen. Also wie gesagt, es gibt so zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß es nicht, man kann es sich mal angucken. Und es ist natürlich fotografisch auch interessant. Ja, ich habe ja auch Fotos gemacht und natürlich ist das sehr ungewöhnlich und so damit auch schon ein Eyecatcher. Jetzt also der Autofriedhof im Wald sozusagen. Genau, das gibt's ja auch. Das gibt's mehrfach in Schweden. Also das ist jetzt auch an mehreren Stellen zu finden. Ja.
Perfekt. Also, wir haben gerade mal eben hier die Top 10 von euch zusammengefasst. Zweimal Top 5. Nochmal, was die beiden auch gesagt haben, das ist die ganz persönliche Meinung von Axel und Jan. Jeder andere kann das irgendwie anders sehen oder jeder kann aber auch ein bisschen was davon mitnehmen oder kann das dann mischen. Ich finde sowas auch mal sehr cool, sich Anregungen zu holen und man muss ja nicht alles gleich nachmachen, aber vielleicht ist da was Nettes für euch dabei gewesen. Für mich sicherlich auch, wenn ich irgendwann mal nach Schweden komme, habe ich viel mitgenommen und viel gelernt. Ich fand es super spannend. Ich werde das tatsächlich noch mal mehr anhören, weil als Moderator ist man doch immer so ein bisschen abgelenkt. Ich werde es mir später noch mal in Ruhe anhören, damit ich das noch mal richtig verstehe, was ihr da genau erlebt habt. Genau, das war mal.
Kriege ich noch einen kleinen Bonuspunkt? Ich hätte gerne noch so einen losgelassen, so einen ganz kleinen.
Dann mach noch einen kleinen und dann.
Aber nach der Werbung.
Ja, ja. Nach der Werbung, okay.
Also geht los.
Okay, geht los, genau. Darf ich ja keine Werbung machen, genau. Was ich total gut fand, waren die völlig entspannten Menschen in Schweden und die Kommunikation in Schulenglisch. Weil die sprechen ein hervorragendes Englisch, ja, oder zumindest sagen wir so ein Englisch, was wir sehr gut, wo wir sehr gut mit interagieren können. Selbst Leute, die nicht ganz so gut Englisch sprechen bei uns in der Familie, ich will keinen angucken, sagte, ja, ich kann mich mit denen aber unterhalten. Anders als jetzt im tiefsten England, wo wir sonst immer hinfahren, wo die einen Akzent sprechen, wo du erstmal 3 Tage brauchst, um es überhaupt zu verstehen. Und diese Menschen sind super entspannt. Ich hätte noch eine Story dazu von einem Stellplatz, aber das heben wir uns mal für den Biergarten auf.
Oh ja. Oh ja, gut. Sehr gut.
Das wollte ich noch loswerden, weil das ist auch ein Top-Punkt, den ich für Schweden oder den ich Schweden hoch anrechne.
Wir wollen wir wollen Schweden jetzt auch nicht sofort zuklappen, das Kapitel. Wir haben uns ja nur heute für eine etwas andere Variante entschieden. Wir haben uns jetzt erstmal eure Top 10 angehört. Wir wollen aber jetzt nochmal trotzdem ein bisschen was besprechen. Ich meine, es gibt die lange Vorbereitungsepisode zusammen mit der Anke, mit euch beiden. Also trotzdem vielleicht mal ganz kurz die Frage an euch. Inwieweit hat sich das gedeckt? Inwieweit habt ihr noch Vorbereitungen getroffen? Was ist noch wichtig? Was können wir noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben für eine Vorbereitung auf solch einen Schwedentrip? Was könnt ihr da noch berichten?
Also du hast ja schon mal auch bei Paris gefragt, irgendwie muss man sich da vorbereiten. Das weiß ich noch, dass du das damals gefragt hast. Bei London habe ich ja gesagt, also ich würde nicht unvorbereitet hinfahren. Ja, wir hatten das Thema mit der City Maut und so. Bei Schweden würde ich wieder sagen, ja, wenn du meinst, dann fahr morgen los. So, also da muss man sich jetzt nicht irgendwie wirklich drauf vorbereiten, wäre jetzt so mein Fazit. was es natürlich auch entspannt macht. Also du kannst nicht viel falsch machen, würde ich jetzt auch mal sagen, das hat die Anke, glaube ich, damals auch so gesagt. Also du fährst in keine finanzielle Falle irgendwie rein. Ah, das wusstest du nicht, ja, kostet jetzt 500 Euro. So, sondern da kann nichts passieren und insofern musst du dich eigentlich gar nicht vorbereiten, außer natürlich diesen Podcast hören.
Sehr gut.
Schöne Überleitung. Sehr gut. Ja, bei uns war es tatsächlich so, ich wollte mich nochmal richtig vorbereiten oder wir wollten uns vorbereiten, hatten eigentlich einen Plan gemacht. Wir haben so eine Excel-Tabelle, wo wir dann sagen, naja, das wollen wir alles anfahren. Soweit sind die Entfernungen dazwischen in der Theorie. Und also wir machen sowas schon mal, hatten aber dann doch ein bisschen mehr um die Ohren und also hier privat und sind dann tatsächlich zu dem Punkt gekommen, wisst ihr was, wir fahren einfach los. Wir gucken von Tag zu Tag oder mal die nächsten zwei Tage. Und das war eigentlich genau die richtige Entscheidung. Das heißt, wir haben zwar die Punkte, die Anke genannt hat, bei uns auf der Google Maps gehabt, sodass wir immer gucken konnten, okay, wir sind jetzt hier in der Gegend, wir wollen in die Richtung, was ist denn da noch? Das heißt, Ankes Punkte waren da, unsere eigenen Punkte waren da, Sachen, die wir schon besprochen hatten oder die ich aus irgendwelchen anderen Medien gezogen hatte, die waren alle schon vermerkt oder Stellplätze, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, die sieht gar nicht schlecht aus, schon mal irgendwann im Winter. Aber im Prinzip sind wir losgefahren, haben auf die Karte geguckt, haben ein bisschen recherchiert und dann gesagt, ja, lass uns doch dahin fahren. Und dann haben wir das meistens gemacht, um dann zu gucken, wo können wir denn da stehen? Und für uns hat sich da tatsächlich die Park4Night-App nach wie vor, auch wenn andere drauf schimpfen, ich liebe sie einfach, weil sie ich will ja gar nicht die Freistellplätze haben. Mir geht es ja darum zu wissen, wo ist denn überhaupt was, wo man mal stehen könnte? Und dadurch, dass alle Stell- und Campingplätze ja auch inzwischen drin sind, nutze ich die, obwohl nicht alle drin sind, aber viele drin sind, nutze ich die fast ausschließlich. Und haben wir geguckt, okay, die Richtung wollen wir, da könnten wir parken, da könnten wir schlafen, da ist das, was wir sehen wollen. Okay, los geht's. Und dann kannst du auch planen, fährst du morgens um 8 los oder fährst du halt erst los, wenn Mittag ist, weil du keine Lust hast, früh aufzustehen. Also, ne, wir wollten planen, haben es nicht gemacht und waren am Ende sehr, sehr glücklich damit. Das vielleicht in die Richtung gedacht.
Das hört sich gut an.
Genau, eine Sache würde ich noch empfehlen, das war mir ehrlich gesagt, ist mir sehr, sehr spät erst aufgefallen, nämlich eine Zeckenschutzimpfung, also offiziell heißt die ja FSME-Impfung, ist tatsächlich vom RKI auch für Schweden empfohlen. Also nicht nur irgendwie, man weiß ja irgendwie Bayern und Österreich und so, das glaube ich ist relativ bekannt, aber Schweden hatte ich gedacht, naja, es wandert von Süden nach Norden, aber es war ein bisschen naiv. Also das ist auch in Schweden empfohlen und ja, wir sind ja auch da laufen gewesen. Das Gras ist dann, wenn man die Wege läuft, die vielleicht nicht jetzt im Nationalpark sind, dann sind Wanderwege da auch oft recht einsam. Also da laufen jetzt nicht ungefähr 100.000 Leute am Tag lang.
Und die eine Zecke wartet ja nur auf dich, ne?
Und ich hatte schon, ich habe dann schon mal angehalten zwischendurch und habe dann mal so 10 Zecken irgendwie schon mal weggeschnipst.
Echt?
Also ja. Und also es gab sie schon, ja. Und man fühlt sich vielleicht einfach besser, wenn man weiß, okay, es kommt keine Gehirnhautentzündung am Ende bei raus. Also das nur als Hinweis. Ihr braucht da auch ein paar Wochen für die zweite Impfung, glaube ich, 14 Tage oder so. Aber das als Hinweis, Impfung mal drüber nachdenken. Ja, ich will auch keine Diskussion hier lostreten, aber das ist empfohlen. So, das einfach als Info. Genau.
Ja.
Ansonsten hatte ich mir noch den Transponder von Öresund Pay besorgt. Ich glaube, das hatten wir auch schon in der Vorbereitungsepisode. Du hattest damals den Bropass, Thomas, ne, für, hattest das auch schon in der Norwegen-Episode dargestellt. Das ist sowas ähnlich, so ein kleiner Transponder, der vorne in die Windschutzscheibe kommt, wie man
meiner das auch. Meiner klebt immer noch drin.
Ja, ja.
Obwohl es den Bropass für Norwegen gar nicht mehr gibt.
Ja, und es gibt ihn auch nicht mehr für die Öresundbrücke. Ja. Der war da früher auch für möglich. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber auf jeden Fall, es gibt jetzt von Öresund gibt es einen kostenlosen Transponder. Ja, den kann man da kriegen. Mhm. Die schicken einem den kostenlos zu. Ist also, man hat eigentlich gar kein Risiko, sag ich mal. Und ich habe dann kurz vor, bevor wir gefahren sind, habe ich dort ein Abo abgeschlossen, weil wir hin und zurück über die Brücke fahren wollten. Und ja, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal zu. Aber das habe ich gemacht als Vorbereitung und ich habe mir auf vielfache Empfehlungen in allgemeinen Medien die Camping-Keycard gekauft. Aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu.
Wieso? Lass uns doch einfach sagen, dass man die nicht braucht.
Jetzt hast du es rausgenommen. Also, die Spannung.
Bist du ja, nu.
Das ist das gleiche Thema wie in Norwegen. Also da war das auch so. Wir haben uns die auch, aber ich habe sie gebraucht.
Angeblich kommst du auf keinen Campingplatz, wenn du liest. Ja, ja. Wenn du das Ding nicht hast und musst die dann vor Ort kaufen, da ist sie teurer und so weiter.
Ja, ja.
Ich habe sie auch im Wohnmobil liegen. Ich habe die kein einziges Mal rausgeholt. Du meldest dich da normalerweise online an. Also normalerweise ist es da so, du buchst das Ding online, gibst deine Daten an und das Einzige, was sie als quasi Identifikation ist, deine Handynummer, oder?
Ja. Hm.
Und dann.
Ja, wir haben nicht so viel online gebucht.
Okay.
Ja.
Okay. Also wir haben viel online gebucht, dann die Campingplätze. Das interessiert, ja.
Genau. Ich habe sie einmal benutzt, tatsächlich, weil der fragte danach, das war in dem Elchpark, da fragte der nach, ob ich sowas hätte. Ich sage, jo, habe ich. Witzigerweise, da ist ja alles hinterlegt, theoretisch. Also man sieht es ja sogar, ich halte es gerade mal euch in die Kamera, da sind ja alle Daten drauf. Also es ist im System drin. Und dann sagte der, ja, aber im System ist ihre Adresse gar nicht drin und gar nichts drin und das Telefon auch nicht. Und ich muss auch jetzt die Nummer nochmal abtippen. Ich so,
okay. Super. Sehr, sehr viel. Praktisch.
Oh. Ja, okay. Total praktisch. Gut, abgehakt. Brauche ich nicht mehr.
Nicht unbedingt notwendig. Dann würden wir gerne trotzdem das Pferd noch einmal ganz kurz jetzt nach ganz Anfang zum Anfang aufrollen und einmal nochmal die Anreise besprechen. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wir kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Wie seid ihr angereist? Fang einfach mal direkt wieder mit dem Axel an.
Also wir haben die sogenannte Vogelfluglinie genommen. Das ist im Prinzip der Weg, den du, glaube ich, auch weitestgehend zurückgereist bist. Du bist noch anders gefahren, Thomas. Aber die Vogelfluglinie geht im Prinzip nach Fehmarn und von Fehmarn dann eben die kurze Fährfahrt Puttgarden-Rødby und dann durch Dänemark durch und dann eben sind wir über die Öresundbrücke gefahren.
Wir haben das bis zur Öresundbrücke auch gemacht, nur die haben wir halt weggelassen.
Hm. Und damit man das vielleicht so ein bisschen einschätzen kann, wir hatten halt nichts vorgebucht. Also diese Fähre, wie gesagt, Hauptsaison, Juli, Fähre Puttgarden-Rødby haben wir nicht vorgebucht, jetzt wochenlang vorher. Wenn man weiß, wo man fährt, ist natürlich schlau, sie vorzubuchen. Das ist natürlich viel billiger, als wenn man das kurzfristig bucht. Ich glaube, das gibt es ab 40 Euro. Wir haben jetzt für 5 Personen und unser Wohnmobil haben wir 133 Euro pro Überfahrt bezahlt. Das war ein Preis für den Tag. Also man konnte dann an dem Tag quasi jede Fähre nehmen und konnte für 30 Euro Aufpreis das umbuchen, während natürlich diese Low-Budget-Tickets dann auch nicht mehr umbuchbar sind.
Ja.
Und die Öresundbrücke hat uns, ich habe jetzt gestern tatsächlich nochmal auf die Abrechnung geguckt, auch um sicherzustellen, dass ich das Abo wirklich gekündigt habe. wir haben jetzt mit dem Abo und den Überfahrten 45 Euro pro Überfahrt bezahlt oder ganz genau 44,34 Euro pro Überfahrt, also 88,68 Euro, um hin und her zu fahren.
Hm.
Genau.
Ich habe gerade noch mal geguckt, wir haben anstatt der Öresundbrücke sind wir etwas weiter nördlich.
Mhm.
Mit einer Fähre von Helsingborg.
Ja, die kennt der Jan.
Genau, von Helsingborg nach Helsingør. 2 ähnlich klingende Namen sind wir gefahren.
Ja. Ja, wir auch.
Okay, dann bist du auch direkt dran, Jan.
Ja, wir auch.
Ihr auch, ihr seid die Strecke.
So wie du, Thomas. Nein, Also genau, wir sind über Fehmarn, Puttgarden-Rødby gefahren. Wir haben es eine Woche vorher gebucht, weil wir gesehen haben, dass die mittags, wir wollten eigentlich mittags dann darüber, dass die Mittagsfähren alle ausgebucht waren. Und wir so, okay, vielleicht wird es doch ein bisschen schwierig. Dann habe ich eine Nachmittagsfähre für 16,45 irgendwie gebucht. Wäre wahrscheinlich egal gewesen, glaube ich so im Nachhinein, aber ist egal. Wir haben das Kombi-Ticket gebucht, also dann auch mit der Weiterfahrt über Helsingborg, Helsingør. Und wir sind durchgefahren in Dänemark, waren dann abends quasi in, was sind jetzt drüben? Helsingør, ne? Ist drüben. Genau. In Schweden, genau. Und haben dann da den ersten Stellplatz quasi und nördlich von Helsingør angefahren. Völlig entspannt, wenn nicht Schleswig-Holstein dazwischen gewesen wäre. Aber das ist eine andere Geschichte, die machen wir im Biergarten.
Gut, wir müssen jetzt ein bisschen Stoff noch aufbewahren.
Na, das dauert jetzt auch zu lang. Die Schleswig-Holsteiner können es an der Stelle nicht, aber das kläre ich dann da auf.
Ich glaube, sonst gibt es nicht viel mehr zu sagen. Ihr habt es ja auch schon, auch teilweise in der Vorbereitungsepisode besprochen und jeder wird es auch so ein bisschen für sich entscheiden müssen. Und Jeder wird es auf seine Art und Weise recherchieren und schauen. Es gibt viele Wege, die dorthin führen und auch wieder zurück. Und man kann ja auch den einen, den Hinweg so fahren und den Rückweg so. Genau, das war das Thema Anreisen. Habt ihr sonst noch Themen, wo ihr meint, das könnten wir jetzt hier noch reinpacken? Was ist erzählenswert? Was ist euch noch was
lieb? Ja, Schweden. Schweden wird ja immer als Land der Mücken gekennzeichnet. Also es gab ein paar Mücken. Eine, die war aber nicht, das war keine schwedische Mücke, das war eine norwegische Mücke. Eine Mücke, kann ich mich dran erinnern. Also ich habe mir ein paar kleine Stiche gehabt, aber eine habe ich tatsächlich persönlich kennengelernt. Ich war fotografieren, wir sind tatsächlich einmal in Norwegen gewesen, quasi 50 Meter über die Grenze.
Ja, habe ich gesehen.
Zu einem Wasserfall und 50 Meter wieder zurück, dann waren wir in Schweden.
Geholt.
Ja, sicher, genau. Ich brauchte die Flagge für Polarsteps. Das war der einzige Grund. Nee, der Wasserfall war der Grund. Und ich fotografiere so und habe den einen Arm so hoch und ich sehe, wie die Mücke sich so auf meinen Unterarm setzt. Ich wollte aber gerade auch nicht wechseln und dann sehe ich so, wie sie den Rüssel so in die Haut rein. Und dann habe ich sie doch noch weggeschnipst, aber das war schon zu spät. Aber zum Glück hatten wir diesen Mückenbrennstift, also da, wo der auf 55 Grad hochheizt und die Haut quasi nicht verbrennt, aber darunter die das Zeug, was die Mücke da reinspritzt, sozusagen dann unschädlich macht. Und das hat auch dann nur bis zum Auto gejuckt, da hatte ich diesen Brenner und dann, Brenner ist falsch, diesen heißen Stift und dann war gut. Ansonsten, ey, wir haben Mücken gesehen, ja, da flogen mal welche, hast mal einen Stich gehabt, aber das, was ich im Vorfeld mal so gehört habe, gar nichts. Wie war es bei euch, Axel?
Ja, also ich hatte mich extra, ich hatte das befürchtet, dass es ganz schrecklich ist und wir hatten das schon mal in Kanada, dass du dann bei super Wetter nicht draußen sitzt, sondern damals im Zelt oder im Auto, weil es einfach so viele Mücken sind, dass du das nicht aushältst. Und darum habe ich gedacht, ach komm, machst du mal, was alle empfehlen, kaufst du dir diesen Thermazell, ja, diesen Aufsatz für so eine Gaskartusche, wo dann mit so einer ganz, ganz kleinen Flamme so ein Plättchen verdampft wird, wie man das auch aus diesen Steckdosen-Adaptern kennt und was halt super funktionieren soll. Und das hatte ich dann mit. Ich habe das auch ein paar Mal angemacht, so mehr prophylaktisch, sag ich mal. aber die fliegen ja nicht, wenn es windig ist. Und es war eigentlich häufig windig. Also wenn du an einem See sitzt mit Blick auf den See, dann, dass es dann da windstill ist, geht wahrscheinlich auch, aber ist einfach unwahrscheinlich und insofern war ich auch quasi positiv überrascht, dass es so wenig Mücken gab und bei uns im Garten gibt es auf jeden Fall mehr Mücken als da auf den Campingplätzen. Ich habe aber auch was anderes gehört, also ich habe schon auch von Leuten gehört, die es dieses Jahr ganz, ganz schlimm in Schweden fanden mit den Mücken.
Da würde ja dieses Thermacell-Prinzip auch nicht wirklich funktionieren bei Wind. Also mal abgesehen davon, dass die Mücken dann nicht fliegen, aber dann würde auch dieser Wirkstoff, der ja freigesetzt wird, der ja symbolisch gesehen wie eine Glocke über dir einen Schutzschirm erzeugen soll, der wird natürlich auch vom Wind verweht. Ja. Also insofern, ich glaube, bei Wind brauchst du weniger Angst vor Mücken haben und dann brauchst du eigentlich auch weniger so ein Gerät. Ich habe ja mittlerweile auch mir ein anderes Gerät zugelegt, aber auch da würde ich sagen, können wir vielleicht nochmal in der Biergarten-Episode näher drauf eingehen. Ich habe mir ein Alternativprodukt, was nach einem ähnlichen Prinzip arbeitet, beschafft, was allerdings mit dem Akku dann läuft, aber auch
nicht so viel verraten.
Plättchen verdampft werden, das muss ich noch verraten, also gleiches Prinzip. Wir machen es in der Biergarten-Episode einfach aus Zeitgründen und dann haben wir da noch ein bisschen zu schnacken. Vielleicht habe ich sogar bis dahin Erfahrung gesammelt, weil ich habe es mir zugelegt für Korsika. Ich weiß nicht, ob wir da ein Mückenproblem haben werden. Aber ich möchte jetzt gewappnet sein, das Ding liegt jetzt im Camper für alle Fälle, für jegliche Urlaube in der Zukunft. Und dann würden wir mal schauen, ob es was bringt. Was gibt's noch an Themen?
Ja, ich meine, ich musste mir auch vorher schon anhören, dass Schweden wahrscheinlich ein ganz schrecklicher Sommerurlaub wird, weil es da kalt ist und schlechtes Wetter und so weiter. Jetzt müssen wir wissen, für alle, die Episode vielleicht auch später hören, irgendwann mal, 2023, der Sommer, gerade der Juli, war, also die nordrhein-westfälischen Sommerferien, der war super nass, also es war ziemlich schlechtes Wetter, ziemlich kühl, also so eher so um 20 Grad hier und also kein Sommer, wie man ihn sonst so kennt oder wie wir ihn viele Jahre jetzt hatten.
Dafür war es davor sehr heiß und jetzt danach natürlich auch, ne?
Genau,
sehr schön. Muss man jetzt der... dem Land ein bisschen Gutes tun.
Den Baden-Württembergern und den Bayern sei es gegönnt. Genau. Und aber das Wetter da war besser als hier. Es ist meine Wahrnehmung. Also wir hatten eigentlich relativ gutes Wetter. Ich habe ja schon vorhin gesagt, es hat auch mal geregnet. Ja, ist aber auch klar, wenn es, wo es grün ist, muss es auch mal regnen. Und die Temperaturen waren so grob 2 Grad, würde ich sagen, unter dem, was hier in Nordrhein-Westfalen jetzt so am Niederrhein war. Das heißt, wenn es hier 20 Grad war, dann war es da 18 Grad. Wenn du dann in der Sonne sitzt, ist es okay. Wenn die Sonne weg ist oder so, oder dann, wobei da Sonnenaufgang war am Tividenz Nationalpark, glaube ich, um 4.18 Uhr und Sonnenuntergang irgendwie um 22.35 Uhr oder irgendwie so. Also Sonne weg. Ja gut, also wenn man im Schatten war, dann musste man vielleicht auch mal ein Jäckchen überziehen oder so. Oder wenn da eine Wolke war, dann musste man mal ein Jäckchen überziehen. Also es war schon so, ja, Wetter. Mhm.
Ja, am Anfang habe ich gedacht, als wir uns getroffen haben, das war ja in eurem letzten und wir in unserer ersten, habe ich gedacht, boah, wenn das jetzt so weitergeht, dann fahre ich nach Hause.
Das hat nur geregnet.
Da hat es ja an dem Tag nur geschifft an dem Tag. Das war echt ätzend. Nachher ging es eigentlich. Also wir hatten echt Glück. Es war grundsätzlich eigentlich wärmer als das, was hier war. Es war auf jeden Fall trockener als das, was hier in Nordrhein-Westfalen war. Das kann ich für unsere Zeit sagen. Und wir hatten echt immer Glück. Und ich glaube sogar ausnahmslos, dass immer, wenn wir unterwegs waren, es trocken war oder nur so ganz leicht mal vielleicht angefangen hat zu regnen. Und immer, wenn wir fertig waren, sprich die Räder hinten auf dem Heckträger, die Tür zu oder ins Auto rein, dann fing das an zu regnen. Wir hatten also richtig viel Regen auch, also muss man tatsächlich sagen, es war viel Regen. Aber immer zu den Zeiten, wo wir nicht unterwegs waren. Also vielleicht haben wir Glück gehabt, vielleicht haben wir es danach geplant. Gut, ich bin so ein bisschen Wetterfetischist. Ich habe so ein paar Apps, wo ich dann immer drauf gucke, wie ich und auch wirklich mehr inzwischen glaube einschätzen zu können, wann es regnet und wie es regnet, aufgrund der verschiedenen Apps und der Erfahrungswerte damit. Und wir haben echt Glück gehabt und wir haben so oft gesagt, boah, was haben wir ein Schwein? Und wenn wir quasi gesagt haben, wir gehen in irgendeiner Stadt jetzt ins Café oder ne, die Süßigkeiten oder wir gehen jetzt mal was essen, was wir nicht oft gemacht haben, waren drin, fing es an zu regnen, als das Essen fertig war, schien wieder die Sonne oder war zumindest trocken. Also von daher echt Glück gehabt und wärmer war es als hier auf jeden Fall. Aber Temperaturen maximal 24, vielleicht mal 26 Grad in der Sonne. So. Nee, war gut. Also ich kann da nicht klagen. Gar nicht.
Genau. Also wenn man jetzt absoluter Sonnenanbeter ist, ich glaube, das weiß aber auch jeder, dass man dann vielleicht in Schweden falsch ist. Ist, glaube ich, klar. Ist übrigens so, dass es ganz im Süden, Thomas, du hattest das vorhin nach Hotspots in Småland gefragt, also ganz im Süden an der Südküste wirklich, an der südlichsten Spitze Schwedens, da gibt es sehr, sehr schöne Sandstrände und das ist auch wirklich ein Bereich, der sehr, sehr voll ist. Also da gibt es viele Campingplätze und die sind sehr, sehr voll, das ist wirklich eng an eng und also das fanden wir da schon sehr, sehr voll. Also nur so als, weil du vorhin mal nach Hotspots gefragt hattest. Da würde ich sagen, das ist wirklich der Hotspot in Schweden. Zumindest in der Hauptsaison, wenn die auch die Schweden dann Urlaub haben. Ja, ansonsten, hattet ihr irgendwas gebucht vorher, vorab jetzt so, irgendwie Campingplätze gebucht oder so?
Nur den Stellplatz in Malmö, in dem Yachthafen. Und das war auch gut so. Nicht nur, weil der voll wurde, sondern weil ich den besten Platz die beste Parzelle des Platzes gebucht hatte. Wir haben den ja schon im Februar gebucht. Also ich habe es eben gar nicht erzählt. Zurück sind wir ja anders gefahren als hin. Wir sind zurück mit der Fähre von Malmö nach Travemünde. Und wieso steht jetzt hier Trelleborg? Irgendwas ist in unseren Shownotes kaputt. Wir sind von Malmö nach Travemünde gefahren mit der Fähre und das war 9 Stunden Fahrt. Das ist ein Thema, was ich glaube ich nicht nochmal machen werde, weil auf so einer Fähre 9 Stunden, ja, brauche ich nicht. Dann fahre ich lieber 9 Stunden Wohnmobil.
Du hast eine Fähre gebucht, die eigentlich 6 Stunden fährt, aber mit 5 Stunden Verspätung losfährt.
Ja, scheiße. ja, scheiße. Ich erinnere mich
daran. Da sitzt du mit einmal 11 Stunden an Bord.
Ja, genau. Das ist auch doof. Also den haben wir gebucht, die Fähre hatten wir gebucht. Wie gesagt, der Platz war top, weil es war der vorderste Platz an der Ecke mit Blick auf den Yachthafen, so dass man quasi aus der Tür guckt und nur auf den Yachthafen guckt, kein Wohnmobil sieht, nix. Da sind wir auch noch laufen gewesen. Wir konnten die Öresundbrücke sehen von da. Also das war so ein bisschen das, was wir gebucht haben. Ansonsten haben wir unterwegs schon mal einen Platz angefragt oder gebucht. Aber meistens sind wir direkt hingefahren und gefragt. Dank des guten Englisch der Schweden auch kein Thema.
Immer ein spannendes Thema. Ich meine, das fragt sich natürlich jetzt jeder. Wie sieht's aus mit Freistehen? Möglich oder nicht? Hm.
Also meine kurze Antwort dazu ist, weiß ich nicht.
Ja, das wäre auch meine, aber wo mein Gefühl sagt mir, da sollte man nicht drauf setzen. Also ich kenne auch die ja. YouTuber, die sagen, super, in Schweden sparst du dir auch noch die Campingplatzgebühren und so. Was du da an Geld sparst, kannst du dann alles woanders bei ausgeben. Mag sein. Aber wir waren in der Hauptsaison unterwegs und vielleicht gibt es auch Freistehplätze, aber es gibt auch schon eine ganze Reihe Campingverbotsschilder und das ist ja immer die Vorstufe von Höhenbegrenzung. Und es ist schon auch ziemlich voll. Also man sieht sehr viele deutsche Wohnmobile, man sieht sehr viele schwedische Wohnmobile. Also ich wollte da auch nichts provozieren, sage ich mal so. Also genau. Wir haben uns da wohlgefühlt, die Campingplätze haben so zwischen 20 und 30 Euro gekostet, die Nacht für 4 Personen. Die waren auch gut, die Campingplätze. Ich habe da gut und sicher gestanden. Oft eben, habe ich ja auch schon gesagt, mit Blick auf den See und so weiter, also wo man jetzt auch wahrscheinlich im Freistehplatz ist man dann ganz alleine, okay, aber also wir haben es nicht gemacht, mit dem großen Wohnmobil da irgendwie durch den Wald fahren, irgendeinen Schotterweg, um dann hinterher wieder rückwärts da rauszufahren oder so. Weiß ich nicht.
Also genau, wissen wir auch nicht, wir haben auch Stellplätze genommen und wie gesagt, es gibt genügend Stellplätze. Es ist ja nicht so, dass es keine gibt. Und die sind schön. Manche schöner als andere.
Das stimmt.
Ja. Bei uns war es ja damals auch eher im Norden, war es wirklich.
Und ihr wart nicht in der Hauptsaison unterwegs, ne? Ihr wart im Oktober oder im September?
Wir waren in der kompletten Nebensaison unterwegs. Ja. Das war ja sogar so, dass der ein oder andere Campingplatz kurz davor war zu schließen schon. Hm. Oder war sogar schon geschlossen. Und es war eher im Norden möglich und ich würde sogar so weit gehen, komplett problemlos, weil die Landschaft da so karg und leer war, dass weit und breit nichts war. Aber je weiter wir südlich kamen, desto weniger möglich war das und dann haben wir es auch nicht gemacht. Mhm.
Mhm. Ja.
Ich kann das komplett nachvollziehen.
Mhm. Und es war okay. Also ich brauchte nicht Freistehen. Wie gesagt, manche Plätze waren quasi wie Freistehplätze. Hm. Also, ja, du stehst mit anderen da, aber
ist, nee, war ist gut. Frage, also die sich viele stellen und
Das
war mal interessant, jetzt von euch zu erfahren.
Ich habe auch, oder wir haben auch nicht danach gesucht, muss man sagen. Mhm.
Genau, also wir haben es auch nicht drauf angelegt oder so. Wir hatten eine Übernachtungsgedanke, war das tatsächlich auf Öland, da bei Borgholm, da wo diese große Wiese ist, der große Parkplatz quasi, was ich gesagt habe, bei dem Königsschloss da, bei dem Sommerschloss, da die Nacht zu verbringen, aber es steht schon ganz vorne, Camping verboten, dann kommst du zu der Wiese, da steht dann Parkverbot von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr, also von 0 bis 6 Uhr zum Beispiel, sowas machen die dann ganz gerne da mal. Und ja, da haben wir kurz gehalten, geguckt, wo wir hin müssen und sind dann weitergefahren. Also ich finde, das gehört sich dann auch nicht, das zu missachten.
Hm. Ja.
Jetzt müssen wir langsam mal zum Ende unserer Reise kommen. Mich würde natürlich interessieren, war alles super? Würdet ihr was anders machen? Ist was schiefgelaufen? Vielleicht kann man am Ende auch die Frage stellen, was war das Besondere an der Reise? Aber vielleicht mal angefangen mit der Frage, ist irgendwas auch mal nicht so gut gelaufen? Würdet ihr was anders machen? Heute mit Rückblick auf die Reisen?
Ja, ich würde die Fähre nicht, aber das hatte ich gerade gesagt, ich würde die Fähre nicht nochmal auf der Strecke machen. Auch wenn ich ein Freund des Fährfahrens bin, des kurzen Fährfahrens, so Dover-Calais finde ich cool, oder auch jetzt die beiden Fähren hoch über Dänemark, das hat echt Spaß gemacht. Ne? Ich mag das ist auch so ein bisschen Urlaubsgefühl, diese Fähre einfach zu nehmen. Aber diese lange Fähre, das war nicht meins. Ansonsten, ich habe noch ein bisschen was für Schleswig-Holstein. Das halten wir uns mal ein bisschen vor, aber das passt jetzt hier nicht ganz rein. Ansonsten, nee, weil wir halt individuell unterwegs waren, würde ich auch sagen, ich weiß nicht, was ich anders machen würde. Klar, ich würde vieles anders machen zu einer anderen Jahreszeit. Ich würde vieles anders machen, wenn das Wetter anders wäre. Ich würde wahrscheinlich vieles anderes machen, wenn mein Körper sich anders anfühlen würde, aus welchem Grund auch immer, also irgendwelche körperlichen Gebrechen hätte mehr, als ich hatte oder als ich im Moment habe. Ich sag mal, wenn ich älter werde, werde ich nicht mehr bestimmte Dinge machen wollen, ne, wie da durch den Tiefen klettern und solche Sachen, wo wir da an den Randstücken waren. Aber
Am Ende wäre die nächste Reise eh eine andere Reise. Du würdest eh
genau, deshalb, also das würde ich auch so sehen. Und
Axel, hast du noch Punkte?
Also wir hatten das Thema Camping-Keycard, würde ich nicht nochmal kaufen.
Ah ja. Ja,
gut. Ich würde wahrscheinlich kein Bargeld mehr holen. Also ich habe
gutes Thema.
Bargeld haben wir an einer Stelle gebraucht und da hätten wir einfach Euro nehmen können. Auch wenn der Wechselkurs dann schlechter ist, dann nimmst du halt einfach Euros und gut ist. Also haben wir nicht gebraucht. Die Anke hat gesagt, man sollte es haben, weil es manchmal eben dann doch so ist, dass es nicht geht. Okay, mag sein. Also wir hatten es jetzt, Erfahrung, du hast ja nach der Erfahrung aus diesem Urlaub gefragt und das ist der erste und einzige, so kann ich jetzt nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir haben es nicht gebraucht und es war gar nicht so einfach, das hinterher wieder loszuwerden. Also ich hatte nämlich gesagt, ach, dann fahren wir mal tanken, ja. Aber die Tankstellen nehmen gar kein Bargeld. Also da ist gar kein Häuschen. Also du findest meistens gar keine Tankstellen, wo du was mit Bar bezahlen kannst.
Meistens ist an der Zapfsäule ein Automat. Ne,
wo genau, da ist ein Automat und da kannst du eine Kreditkarte vorhalten. Und das war's. Also das würde ich nicht mehr machen,
glaube ich. Ja. Genau. Ist auch meine Erfahrung gewesen von unserem Skandinavien-Trip.
Ja, wir haben es tatsächlich so gemacht, wir sind wagemutig, wie wir sind, ohne Bargeld losgefahren. Und wir brauchten aber welches, und zwar real. Ich sprach so eben von diesen entspannten Schweden, jetzt erzähle ich die Geschichte doch kurz. Wir waren in der Stadt Jo, also H-J-O, Ju ausgesprochen, H-J-O an dem rechten See in der Mitte ungefähr. Total schöne Stadt, hatten einen tollen Stellplatz, waren aber auch nur Schweden da. Und man konnte nur mit diesem Swish heißt es. Ich wollte gerade Switch sagen, aber Switch ist falsch. Genau. Swish bezahlen. Und dann stand da Zettel, ja, bezahlen per Swish und so weiter oder in Euro. Und wenn es Probleme gibt, dann sollte man doch den Menschen anrufen. Ja, gut. Und dann kamen so Schweden. Ich sag, könnt ihr mir das übersetzen? Weil da hing noch ein Zettel daneben. Und ja, müsst ihr mit Swish bezahlen. Ich sag, geht nicht aus besagten Gründen. Dann sagte er, ja, dann wüsste er jetzt auch nicht. Ja gut, dann sagte der, als ich ihn angerufen hatte, ja, er wäre jetzt gerade im Urlaub, aber da finden wir jetzt eine Lösung. Sein Kumpel sowieso hängt hinten in der Halle, das war so ein altes Industriegelände, und schraubt an seinen amerikanischen Autos rum. Und wenn er dann da ist, dann macht er das da einfach in bar. Dann könnt er einen Euro zahlen, wie auch immer. Und ich so, okay. Und das war der erste Punkt, wo wir wirklich Bargeld brauchten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich hole morgens sowieso Brötchen oder wir waren abends noch in der Stadt, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann sind wir noch an Geldautomaten genommen und haben für 45 Euro 500 Kronen geholt. Damit man mal was in der Tasche hat. Ja, und dann habe ich den am nächsten Sonntag getroffen, wie gesagt, völlig entspannt. Und wenn der heute nicht da ist, ja, dann gehst du halt am nächsten Tag dahin und dann guckst du mal, ob der da rumläuft. Also dem wäre das, glaube ich, auch egal gewesen, wenn ich wieder gefahren wäre. Also so fühlte sich das an. Und dann war der Typ aber da, also der Kumpel von ihm, und dann sagt er, ja, ich habe ja so eine Liste, dann habe ich meine 200 Kronen da bezahlt, fertig. Das restliche Bargeld haben wir an 100 Kronen noch verbraucht an dem Stellplatz, der unter meinen Top gewesen ist, in dem in Norafi, in dem Waldgebiet da oben auch, und dann war es durch. Und dann haben wir den Rest halt, also wir haben jetzt 300 von 500 verbraucht. 200 habe ich jetzt hier. Ja, vielleicht kommen sie ins Fotoalbum. Weil, klar, ich könnte jetzt Sparkasse geben oder irgendwem und sagen,
jetzt ja, tausch um, aber könnte ich noch die
2 Euro habe ich nicht gebraucht. Ja, genau.
Jetzt könnte ich noch die intelligente Frage nachschieben. Kein Schwedenurlaub in naher Zukunft mehr geplant, oder?
Ey, wir haben noch nicht mal den nächstes Wochenende geplant. Also ja. Das übernächste.
Nein, ich verstehe das. Ich hatte auch nicht vor, sofort wieder im nächsten Jahr nach Norwegen zu fahren, wobei wir uns sehr, sehr sicher sind, dass wir es bald irgendwann wieder machen werden. Aber verständlicherweise bei euch jetzt auch, man geht jetzt nicht davon aus, dass man innerhalb der nächsten Monate gleich wieder dorthin fährt.
Ja, aber wir können das gut vorstellen. Das war
ernst gemeint, ne? Also, ja. Und das war jetzt ernst gemeint mit dem Fotoalbum.
Ja, gute Idee.
Also wir können uns das sehr gut vorstellen und ich würde jetzt im Prinzip natürlich nicht das Gleiche nochmal machen, was wir jetzt schon mal gemacht haben, sondern ich würde natürlich woanders anfangen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel den Westteil noch nicht gesehen, wo Jan ja lang gefahren ist, die Westküste. Und dass man vielleicht dann in Göteborg irgendwo anfängt und dann vielleicht noch ein bisschen weiter Richtung Norden fährt. Stockholm waren wir nicht. Genau, also da gibt es noch eine Menge Möglichkeiten sozusagen. Aber eine Sache würde ich vielleicht auch gern nochmal sagen. Man hat immer den Eindruck, um diese Einsamkeit in Schweden zu erleben, müsste man jetzt irgendwie wahnsinnig weit irgendwie Richtung Norden fahren. Hm. Ohne da gewesen zu sein, würde ich sagen, vielleicht ist es da noch einsamer als im Süden, das ist ganz bestimmt so. Aber um dieses Schweden-Feeling mit dem See, dem Steg, dem Lagerfeuer und so weiter, da musst du einfach nur, weiß ich nicht, von Malmö 100, 150 Kilometer Richtung Mitte fahren, also von der Küste weg. Und dann bist du an irgendeinem See mit Lagerfeuer und dafür muss man nicht 1000 Kilometer Richtung Norden fahren. Also das kriegt man auch im Süden, wenn man will. Ne? Also da muss man nicht sehr weit fahren. Auch wenn man jetzt vielleicht kleinere Kinder hat und sagt, ich will aber nicht so eine riesen Tour da fahren, muss man auch nicht. Ne? Also das findet man schon relativ schnell auch im Süden von Schweden, ohne dass man da jetzt irgendwie riesen Touren fährt. Und was ich spannend fand, Polarsteps sagt einem ja auch, wo man am weitesten quasi von zu Hause weg war. Mhm. Und wir waren tatsächlich, als wir in, ich glaube, Västervik oder in Kalmar sogar, also das ist quasi an der Öresundbrücke, an der Ölandbrücke, Entschuldigung, an der Ölandbrücke,
genau,
die rübergeht. Da hat mir Polarsteps schon gesagt, dass wir weiter von zu Hause weg sind als letztes Jahr in Südfrankreich. Wir waren ja letztes Jahr in Südfrankreich, so 150, 200 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt. Das war quasi bisher der weiteste Punkt in Polarsteps. das denkt man vielleicht auch nicht unbedingt. Das ist also schon von Nordrhein-Westfalen aus gesehen ziemlich weit weg. Ne? Hm. Also man ist ja schon auch eine Ecke weg von zu Hause. Ja, darf man nicht unterschätzen.
Wie viele Kilometer seid ihr denn so gefahren?
3200, glaube ich, waren es. Wie war es bei euch?
3.405, sagt Polarsteps. Das ist aber gefuscht, weil da ist die Fährfahrt, die lange mit drin. Die ist also nicht gefahren, die ist ja nur mitgefahren. Von daher, ich müsste das mal rausrechnen, was es denn wäre. Hm.
Aber kommt ja ungefähr hin, das ist ja so 3.500
Kilometer. Ne? Ja. Mhm. Interessanterweise, ich habe das gerade mal gecheckt bei mir im Polarsteps, Budapest ist weiter weg als das, was wir da oben waren. Was mich jetzt echt wundert.
Ja, es war eine eindrückliche Reise mit euch beiden in dieses wunderschöne Land. Sehnsuchtsziel auch vieler Wohnmobilfahrer, denke ich mal. Und von daher haben wir bestimmt den einen oder anderen Tipp hier mit auf die Reise gegeben. War sehr interessant. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat auch die Form ganz gut gefallen, dass wir es heute mal ein bisschen umgedreht haben und nicht jeden Step einfach nur nachgeklickt haben. Wir haben es heute mal ein bisschen anders gemacht. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Episode schon wieder mal episch geworden ist, wollen wir, und ich glaube, das gebietet der Respekt unserer Hörer und Hörerinnen, wollen wir einmal ganz kurz noch eine kleine Feedback-Ecke am Ende einbauen, auch wenn es jetzt ein harter Cut ist nach diesen wunderschönen Bildern, die ich noch so im Kopf habe von roten Häuschen und Stegen und viel Wald und See. Wollen wir aber auch darüber noch kurz sprechen? Was haltet ihr davon?
Ja, sehr gut.
Ja.
Weil uns liegt nämlich ein Thema auf der Seele und der Axel war derjenige, der es entdeckt hat. Ich hätte es nicht entdeckt, bin ich ehrlich, und ich finde das einfach mega schade. Wir haben tatsächlich auch Kommentare auf Spotify erhalten. Leider werden diese Nachrichten und Kommentare in keiner Art und Weise gepusht irgendwie oder wir bekommen auch keine Benachrichtigung. Das heißt, wir kriegen es nicht mit, außer wir schauen wirklich explizit nach jeder Episode rein, ob es Kommentare gibt. Und da hatte die Ursel uns einen Kommentar auf die Normandie-Folge gegeben, dass sie uns sehr gerne zuhört, dass es einen riesigen Spaß macht. Vielen Dank dafür. Haben wir entdeckt jetzt durch mehr oder weniger Zufall. Entschuldigt bitte, falls wir den einen oder anderen Kommentar nicht sehen. Das ist keine Absicht, wenn wir da nicht reagieren. Es gibt halt so viele Kanäle und so viele Podcast-Plattformen. Wahrscheinlich kriegen wir woanders irgendwo auch was nicht mit, wenn da irgendwie was kommentiert wird. Keine Absicht.
Weil Spotify ja auch wirklich ein bisschen komplex ist, was das angeht. Ne? Also genau. das User-Interface für die, die Content quasi da reinspielen, ist etwas umständlich, nenne ich es mal.
Am ehesten kriegen wir es auf unserer eigenen Webseite, abgefahren-podcast, mit. Da kriegen wir nämlich eine Benachrichtigung. Da könnt ihr auch kommentieren. Genau, was haben wir noch an Rückmeldungen?
Gute Überleitung. Nämlich, wir haben nämlich einen Kommentar schon im Juni bekommen auf unserer Webseite, und zwar von Frank, von Frank D. Camping. Zum Gardasee hat er ein bisschen was geschrieben auf Frühlingsflair am Gardasee. Da hat er auch noch ein paar Tipps reingeschrieben. Der wohnt ja deutlich näher dran. Genau, danke dafür, Frank.
Ganz genau, da ganz klar für euch die Empfehlung. Schaut auch auf unserer Website und schaut euch die Kommentare an. Also gerade auch der Frank hat auch zur Paris-Episode und jetzt hier zum Gardasee immer noch mal fundierte Tipps, die er da reinhaut. Da kann man auch noch von zehren. Das macht keinen Sinn, das jetzt vorzulesen. Klickt da einfach mal rein, dann könnt ihr das noch nachlesen.
Mhm. Ja, und schöne Grüße an Manfred. Manfred tourt nämlich gerade in der Normandie rum und einer von uns war auch in der Normandie und wir hatten eine kleine Folge darüber gemacht. Und er bedankt sich, Thomas, bei dir, weil er schrieb mich an und sagte, hier, wir sind gerade am Ohama Beach und sind dem Tipp von Thomas gefolgt und haben auf dem gleichen Platz übernachtet. Und er fand, dass das ein wirklich guter Tipp ist. Und Manfred, ich weiß, wir sehen uns im September. Wenn du das vorher, du wirst es vorher hören, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich freue mich drauf und hab noch viel Spaß jetzt in der Normandie und wir sprechen darüber, wenn du wieder da bist.
Oh ja. Ne? Auch von mir.
Oder fahr vorsichtig. Weiterhin.
Liebe Grüße. Das ist natürlich das, warum wir das machen, warum wir uns die Arbeit machen, warum wir auch nachher noch die Links für die Stellplätze teilweise dann in die Shownotes packen. Das freut uns umso mehr, wenn das dann angenommen wird und wenn es dann sozusagen hilft und anderen Leuten Freude macht. Freut mich ganz besonders.
Ja.
Es gab noch eine E-Mail schon vor einer Weile von einem Lokalpatrioten hier aus meiner Gegend. Ein Gelsenkirchner hat uns geschrieben, der Georg. Die Mail ist allerdings auch so lang, die können wir nicht vorlesen, wollen wir jetzt auch gar nicht. Ich habe dem Georg persönlich dann auch geantwortet auf die Mail. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr froh über solche ausführlichen Rückmeldungen von euch, wenn sich da jemand Mühe macht, eine lange Mail schreibt.
Ja, das war schon wirklich außergewöhnlich. Ne? Das hat auch so ein bisschen Gänsehautcharakter gehabt an der Stelle. Und das danke auch von meiner Seite. Das war tut gut. Und ja, das ist mit ein Grund, warum wir das hier tun. Ja, absolut.
Genau. Und das muss einfach mal erwähnt werden, weil wenn sich da jemand so viel Arbeit und Mühe macht, uns da so ein langes Feedback zu schreiben, freut uns das wirklich außergewöhnlich. Wir haben darüber im Hintergrund diskutiert und geschrieben. Wir haben es beantwortet und hoffen, dass der Georg weiter bei uns dabei ist und ich hoffe, ihn vielleicht irgendwann mal zu treffen. Ich meine, wir leben in der gleichen Stadt und ist nicht ausgeschlossen.
Ja, last but not least, wir haben noch eine Rezension bei Apple Podcasts bekommen. Nach einem Jahr, yippie, yippie, ungefähr der letzten, gab es nach einem Jahr eine weitere von Wetterto. Danke dafür und schön, dass es dir gefällt.
Das ist, wie gesagt, auch eine Sache, die uns sehr freut. Dürfte auch gerne nochmal drüber nachdenken, wenn ihr Zugang zum Apple-Portal habt, wenn ihr Apple-User seid, gerne auf iTunes unseren Podcast rezensieren, bewerten, wenn ihr da Lust zu habt. Könnt uns auch nur einen Stern geben, wenn es euch gar nicht gefällt. Da sind wir nicht beleidigt. Ich sehe in fassungslose Gesichter. Was sagt der?
Nein. Ich finde das total geil, weil die meisten Podcasts oder alle anderen sagen, gebt uns 5 Sterne, dann werden wir sichtbarer und so weiter. Scheiß drauf. Wir nehmen auch einen.
Wir sind ganz bescheiden.
Finde ich so gut.
Ja, schön. Ehrlich.
Ja, es war mir eine Freude mit euch, dass ich euch da durchführen durfte. Es ist schwierig, wenn man nicht selber dort gewesen ist, das zu verstehen, aber nochmal das Angebot an euch Hörerinnen und Hörer da draußen, wir packen Shownotes rein, da sind teilweise ein paar Steps Links drin, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, ob die Jungs die freigeben, aber genug andere Links und Tipps und da könnt ihr die Route nochmal nachklicken und nachverfolgen und den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. demnächst wird es wieder mal eine Biergarten-Episode geben, wo wir alle liegen gebliebenen Themen da nochmal aufgreifen. Die sammeln sich hier bei uns. Wir haben Redebedarf. Es kommt auch noch der Caravan-Salon. Da werden wir sicherlich auch noch was produzieren und noch viel zu bequatschen haben, fürchte ich. Und von daher gehen uns die Themen nicht aus. Ich freue mich auf noch auf den Rest Sommer mit euch und auf viele spannende Themen.
Ja, ich auch.
Absolut, ja.
Und ich wünsche euch allen eine Handbreit Luft zwischen dem Wohnmobil und eurer Höhenbegrenzung, je nachdem, wo ihr parkt.
Und ich wünsche euch eine Handbreit Zimtschnecken im Wohnmobil.
Ah, nehme ich! Sofort!
Ich habe da ad hoc gar nichts hinzuzufügen. Ich so hin, wie ihr das jetzt hier in den Raum stellt. Ich finde es gut. Nehmen wir so.
Alles klar.
Und wir hören uns bald wieder auf diesem Kanal. Danke fürs Zuhören nach draußen. Danke euch fürs Berichten.
Nee. Gerne. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Ja,
das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.